Hallo, hier ist das Penta-Radio mit der Sendung vom November 2022. Wenn ihr diese Sendung im Radio hört, dann wird der 22. November 2022 sein. Wenn ihr das im Podcast hört, dann wird irgendein Datum sein.
Irgendwas nach dem 13. November, denn da zeichnen wir auf. Das muss man ja heutzutage immer mit dazu erwähnen. Am besten sagen wir noch, dass es 1943 ist jetzt gerade, da wir auch über Twitter sprechen werden und das entwickelt sich ja geradezu minütlich weiter in der
Minütlich.
Nachrichtenlage.
Genau, da habt ihr auch schon die Stimmen unserer Teilnehmer gehört. Mit mir im virtuellen Aufnahmestudio begrüße ich
Beta Lars
und Cyril.
Genau, wie das bei uns so üblich ist, starten wir mit den News. Und ich lerne in den News, dass ich jetzt offensichtlich nicht nur auf Schriftarten Rücksicht nehmen muss, sondern auch auf Farben.
Ja, also Schriftarten ist ja so ein Problem. Dafür kann man heutzutage abgemahnt werden, wenn man die sich von Google Fonts einbettet. Aber das ist nochmal hier eine ganz andere Sache, um die es geht. Und zwar gibt es ja diese Pantone-Farben. Also Pantone ist eine Firma und die definiert so bestimmte Farbpaletten, wo man sich dann darauf beziehen kann. Man hat ja eine bestimmte Farbe und die wird in allen Kontexten gleich wiedergegeben. Also die hat dann halt auf dem Bildschirm denselben Farbton, wenn sie auf einem entsprechend kalibrierten Bildschirm angezeigt wird, wie wenn man sie dann ausdruckt, weil dann da auch definiert ist, zum Beispiel, welche bestimmten Farbpigmente und sowas dafür verwendet werden können. Oder zumindest gibt es definierte Referenzen. Ich sehe ja, Beta, das korrigiert mich schon.
Okay, diese Farbtöne, die Pantone definiert hat, sind quasi einheitlich definiert. Pantone ist sich durchaus im Klaren darüber, dass die Farbe, wenn man sie in ein Plastik verarbeitet, versus wenn man sie ausdruckt, irgendwie ein bisschen anders aussehen wird. Deswegen gibt es ja auch Pantone-Chips als Plastik und Pantone-Chips als Druckflyer und Pantone-Farben in Photoshop. Der gleiche Pantone sieht auch ausgedruckt und gegossen immer relativ ähnlich aus. Bisher hat einfach Pantone damit sein Geld verdient, diese eben verifizierten Beispielchips an eben Kreativstudios und auch an Druckereien zu verkaufen, damit eben die Qualitätskontrolle einfacher gemacht werden wird und damit halt einfach Leute sagen können, ja, wir hätten gerne eine Tasse in diesem Pantone und druckt uns das mal. Und dann muss eben nicht zehnmal der Farbton noch korrigiert werden, idealerweise bei der Produktabnahme. Aber Pantone hat sich jetzt gedacht, wait, die Farben, die wir hier definiert haben, die können ja Leute komplett kostenlos im Photoshop nutzen. Da verdienen wir gar kein Geld mit daran, wenn die in Photoshop referenziert werden. Und das möchten wir jetzt ändern.
Also muss man jetzt sich, wenn man solche Photoshop-Dateien öffnet, wo Pantone-Farben referenziert werden, auch noch eine aktive Subscription, ein aktives Abo bei Pantone haben. Ansonsten sieht man buchstäblich schwarz. Dann werden diese Farben halt einfach nicht geladen und man sieht dann da eine Ersatzfarbe, also wahrscheinlich dann tatsächlich irgendwie blank-schwarz oder blank-weiß oder sowas.
Blank schwarz.
Okay, ich bin jetzt tatsächlich etwas irritiert davon, weil wir ja für Farben eigentlich, sagen wir mal, unterschiedliche Farbreferenzsysteme wie RGB oder CWYG haben.
CMYK.
Das ist ja das Lustige an Pantone, dass die quasi in ganz vielen Kontexten definiert sind.
Ja, das ist richtig, aber dann könnte man ja sozusagen einfach die Pantone-Farbpalette auch in diesen Systemen definieren, oder?
Das ist ja auch gemacht. Ich meine, das ist ja letztendlich, was in Photoshop dann passiert, weil es muss ja irgendwie angezeigt werden auf dem Bildschirm. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, ich nehme hier Pantone Nummer 78 oder wie auch immer dann die Bezeichnung dann da genau ist und zeigst es auf dem Bildschirm an, dann kannst du als nächstes mit dem Color Picker raufgehen und die Farbe abgreifen.
Das ist mir schon klar. Deswegen bin ich jetzt wieder irritiert, warum Leute auf die Idee kommen, sich da diese Farbreferenzen zu benutzen in ihrer Datei. Aber okay.
Naja, weil dann das dann halt in den Druck gehen soll und da muss dann halt das wieder, da soll das dann halt wieder dargestellt werden, dass es halt diese Farbe ist und nicht halt irgend so ein RGB-Code.
Richtig.
Das ist mir schon klar, aber dann könnten Sie ja sozusagen auch gute Druckfarben mit folgendem RGB-Code liefern.
Ja, aber dann gibt es nicht den Flyer, der ausgedruckt ist, wo die ganzen Farbtöne in einer mit geringer Toleranz zwischen den Flyern identisch ausgedruckt sind, wo dann der Drucker quasi hingucken kann, ja, habe ich denn meinen Drucker gerade richtig kalibriert, dass ich genau diesen Pantone gerade treffe?
Also wenn er jetzt halt alle 16 Millionen Farben in seinem RGB-Farben und seinem Buch als Referenz hat, dann wäre dieses Buch ein bisschen unhandlich.
Tatsächlich. Und deswegen gibt es eben diese begrenzte Library an Pantone-Farben, die eben referenziert werden können, zum Beispiel eben in einer Illustrator-Datei. Und dann kann eben der Drucker gucken, anhand des Flyers, ist denn das Gelb, was da herausgekommen ist, denn auch genau das Gelb, was ich gerade haben möchte? Oder muss ich eben noch was in meinem Druckerprofil einstellen, dass irgendwie ein bisschen weniger oder mehr kommt?
Ja, okay, ich bin weiterhin irritiert, aber ich akzeptiere, dass Menschen das gerne tun wollen.
Also wir sehen die klassische Tendenz hier, dass halt eine etwas, was vorher eine Technikfirma war, die halt diese Farbfächer und Muster und sowas angeboten hat und halt quasi ingenieurstechnisch halt sichergestellt hat, dass sie halt diese Farben für diese Vorlagen hinreichend zuverlässig reproduzieren können, jetzt halt umschwenkt und so eine geistige Eigentumsfirma werden möchte, die das Konzept einer reinen Farbe verkauft. Weil wir haben ja gelernt, in der schönen neuen Datenwelt kann man so natürlich am besten die Quartalsprofite der nächsten Jahre sichern, wenn man alles in ein Abo umwandelt. Das hat ja auch Adobe mit Photoshop selber schon rausgefunden vor langer Zeit.
Ja, das ist richtig. Aber trotzdem sehe ich eigentlich immer noch nicht den Hintergrund, warum jetzt nicht jemand sozusagen in ein Programm schreiben kann, meinetwegen, wo man die alten Photoshop-Dateien reinwirft und die das dann halt die Pantone-Referenzen ersetzt und dann ist das Bild wieder bunt und nicht mehr schwarz, ohne dass ich Geld dahin werfe.
Ich habe gehört, dass es in diesem Internet Konverter gibt, sogar Online-Konverter, die genau das schon tun.
Ja, ich wäre auch enttäuscht gewesen von dem Internet, wenn das Problem nicht gelöst worden wäre.
Es ist jetzt halt wieder urheberrechtlich bedenklich und ich bin mir sehr sicher, dass Pantone gegen diese Seiten vorgehen wird. Und es ist halt auch wieder ein weiterer Hinderung in deiner Produktion.
Klar.
Und halt irgendwie auf einmal durch alle Dokumente, die du so in einem, zum Beispiel, keine Ahnung, so in der Produktion von einem Film halt ansammelst, mal durch alle deine durch all deine After Effects Projekte immer durchgehen müssen und Pantone-Farben austauschen, ist halt dann auch wieder ein größeres Hindernis in der Produktion. Und dann, ja, zahlst du halt die 15 Euro pro Monat pro Workstation an Pantone.
Okay.
Aber ich finde auch, da sieht man das Problem, sich von proprietären Standards abhängig zu machen.
Ich meine, im Prinzip bis jetzt war es kein Problem halt. In dem Moment, wo sie halt nur sowas wie halt Farbspezifikationen hergestellt haben, die man sich halt als physikalisches Artefakt irgendwie holen kann, habe ich damit an und für sich kein Problem, weil das ist halt eine tatsächliche Ingenieursleistung, die damit eventuell verbunden ist. Das kann ich irgendwie nachvollziehen, aber halt jetzt daraus dann halt zu sagen, ja, wir wollen jetzt irgendwie auch noch als Wegelagerer am Rand sitzen und irgendwie kontinuierlich von allen Teilnehmern am Druckprozess irgendwie Geld abkassieren, naja, das glaube ich nicht, dass das zur Mehrung des gesamtgesellschaftlichen Wohlstands beiträgt, auch wenn es den Aktionären von Pantone gefallen wird. So, nee, ich geb hier keine Aktienberatung.
Wir geben übrigens nie Aktienberatung.
Nee, das hier ist alles nur Meinung, was wir hier sagen. Aber hoffentlich fundiert.
Ich glaube, dass mit dem ist alles nur Meinung lässt sich nicht immer drauf rausreden, wenn wir sagen, dass Pantone etwas gemacht hat, dann wird das hoffentlich schon stimmen.
Andere Leute hatten auch eine Meinung, nämlich das Compliance-Team bei Twitter war der Meinung, wir sind jetzt hier mal weg. Das ist hier unsere zweite Meldung heute. Und ja, wie gesagt, das Thema Twitter ist ja jetzt erschöpfend in den Medien gewesen. Also selbst wenn man irgendwie nicht den normalen IT-News-Zirkus verfolgt, hat man das sicherlich mitbekommen, dass da ein ganzes Blätterrascheln durch die Landschaft ging. Ich habe mich jetzt hier auf diese eine Meldung beschränkt. Ich habe auch dazu verlinkt, wenn man sich einmal quasi die Zusammenfassung ja so der letzten zwei Wochen ungefähr irgendwie geben möchte. Obwohl das ist jetzt auch vom 8. November, die letzte Logbuch-Netzpolitik-Folge 445. Also alles, was danach kommt, ist dann schon wieder nicht berücksichtigt, was auch schon wieder eine ganze Menge ist. Also mittlerweile ist ja die Diskussion, ja, mal gucken, ob zum Zeitpunkt, wo ich fertig bin, diese Sendung zu schneiden und zu veröffentlichen, Twitter noch existiert. Das ist tatsächlich offen. Penta Radio bleibt im Zweifelsfall dran. Vielleicht können wir da im Dezember dann schon den Nachruf veröffentlichen.
Das halte ich doch für stark unwahrscheinlich, aber theoretisch möglich.
Meine liebste Verschwörungstheorie rund um diese ganze Twitter-Aktion. Ich glaube auch nicht wirklich dran. Aber Was, wenn Elon Musk einfach der Welt einen Dienst erweisen wollte und Twitter nur gekauft hat, um es dann gegen die Wand zu fahren?
Ja, das setzt mir voraus, dass er irgendwie mit derartiger Empathie handelt. Das halte ich für denkbar, aber ich sehe jetzt keine konkreten Anzeichen dafür, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube auch nicht dran, aber ich finde die Theorie einfach zu lustig.
Jedenfalls, die Meldung, die ich hier tatsächlich verlinkt hatte, ist, wie gesagt, das Compliance-Team von Twitter schmeißt hin. Was heißt das? Wenn man irgendwie sich im geschäftlichen Umfeld bewegt, dann hat man ja diverse Gesetze und Regulierungen, mit denen man sich irgendwie befassen muss. Und meistens hat man, also man hat natürlich irgendwo eine Rechtsabteilung, das sind dann die Anwälte, die dann irgendwie klagen oder zurückklagen, wenn irgendwie irgendwelche Situationen eintreten, wo man mit Wettbewerbern im Clinch ist oder eventuell auch mit Privatpersonen. Siehe, wie wir bereits vorhin gesagt hatten, dass eventuell Pantone, weil die Rechtsabteilung losschickt gegen die Converter-Tools. Und es gibt dann halt auch Compliance-Teams, wo halt geprüft wird, dass irgendwie bestimmte Standards eingehalten werden, die halt gefordert werden. Also ich weiß das ja zum Beispiel, ich bin im Cloud-Umfeld unterwegs, das heißt irgendwie Leute buchen halt bei uns Rechenleistung und führen dann da ihre Anwendung drauf aus. Und wenn das zum Beispiel Anwendungen sind, die Kreditkartendaten verarbeiten, dann muss die Applikation zertifiziert werden nach den Standards von der Payment Card Industrie Gruppe, also PCI heißt dann diese Sammlung von Standards. Und daher ist das auch für uns irgendwie ein Thema, dass dann halt auch die zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen unsere Applikation zertifizieren, die läuft bei euch auf der Plattform, also müsst ihr jetzt auch zertifiziert sein, um uns das Leben einfacher zu machen. Und dementsprechend sind wir halt auch irgendwie diesen ganzen Standards verpflichtet und wir haben dann halt auch ein paar Leute bei uns sitzen, die halt darauf gucken, welche Anforderungen das sind, die das dann mit den entsprechenden Technikern besprechen, was dafür notwendig ist, um diese Anforderungen zu erfüllen und die dann auch das im Blick behalten, dass diese Anforderungen weitergehend erfüllt sind. Und das ist natürlich etwas, was Twitter auch machen muss. Die haben auch bestimmte Anforderungen, die ja zum Beispiel von Seiten der Werbetreibenden gestellt werden eventuell. Es gibt auch Anforderungen, die von Seiten von Aufsichtsbehörden, wie in dem Fall in den USA der FTC, gestellt werden, also der Federal Trade Commission, damit da keine Wettbewerbsverzerrung stattfindet oder sowas. Ne? Also man kann sich natürlich streiten, wie sehr das alles umgesetzt wird, aber das ist zumindest die Theorie und das ist ja im Zweifelsfall auch mit rechtlichen Konsequenzen bewährt, wenn diese Compliance dann nicht erfüllt wird.
Und du meinst also jetzt, dass wenn Twitter innerhalb von einer Woche entscheidet, dass auf einmal alle Nutzer ein blaues Märkchen bekommen können und dann sagt, actually doch, die richtig verifizierten Accounts brauchen jetzt doch nochmal eine extra Verifizierung, dass das Compliance-Team gar nicht hat ordentlich prüfen können?
Ja, das Compliance-Team kann das schon mal deswegen nicht prüfen, weil sie jetzt ja alle weggegangen sind. Wahrscheinlich halt, weil auf sie den Druck aufgebaut wurde, dass sie jetzt irgendwie diese Prüfung in einer nicht angemessenen Zeit machen sollen und das dann halt nicht in der entsprechenden Detailgrad machen müssen. Also man kann das auch hier sehen, hier ist zum Beispiel verlinkt in diesem Twitter-Thread, der hier auch ist, den gibt es auch im Web-Archive, falls der dann irgendwann mal Twitter nicht mehr da sein sollte, falls man das noch später nachhört. Hier ist zum Beispiel so ein Ausschnitt verlinkt, dass einfach nur angezeigt werden muss gegenüber der FTC, wer überhaupt gerade zuständig ist für Compliance. Und da steht halt halt in dieser Regel drin, ganz am Anfang, wie derjenige, der halt auf diese Anforderung antwortet, muss eine Compliance-Erklärung abgeben, sworn under penalty of perjury, also halt quasi mit gerichtlichem Eid. Ne? Also wenn man quasi da lügt, dann zählt das als Meineid und ist halt strafbar als in dem Fall in den USA halt bundesstaatliches Verbrechen. Das ist natürlich die Frage, wer sich jetzt diesen Schuh anziehen soll, weil Elon Musk wird das ganz sicherlich nicht tun. Dafür hat man ja solche Compliance-Leute, dass die sich halt diesen Schuh stattdessen anziehen. Und wenn die halt hinschmeißen, heißt das halt, da ist offenbar nicht die Möglichkeit, tatsächlich solche Due Diligence zu machen. Warum ist das jetzt bemerkenswert? Das klingt jetzt erstmal nur nach so einem internen Vorgang bei Twitter.
Ich stelle aber fest, ihr seid einfach nicht auf dem aktuellen Stand und das Compliance-Team ist offensichtlich auch zu kurzsichtig. Wenn ich das heute richtig gehört habe, wurde das mit dem blauen Haken im Abo wegen zu vieler Fake-Accounts heute wieder abgeschafft.
Naja gut, die Frage ist dann, ob das tatsächlich einen Compliance-Grund hat oder ob das nur so Elons AB-Testing quasi ist. Dass er halt, das wird ja auch das, was seine Proponenten
sagen. Ja, siehst du, aber ich meine, dann wäre das ja sozusagen schon wieder diese Prüfung des Compliance-Teams wäre ja jetzt schon wieder gar nicht mehr notwendig, weil es ja schon wieder nicht mehr existiert.
Naja, gut, das ist jetzt die Annahme, dass das Einzige ist, was sie zu prüfen hätten.
Jetzt müssen sie allerdings wieder prüfen, ob du einfach so dieses Feature, was du quasi ja im Abo versprochen hast, wieder rausnehmen kannst und was denn daraus wieder für rechtliche Konsequenzen für dich sich als Firma ergeben, weil die Leute wollen jetzt vielleicht ihr Geld zurück.
Ja, ich glaube mal irgendwie diese 8 Dollar, die da irgendwie bezahlt wurde und da wurde vielleicht nicht geliefert, das ist noch das kleinste Problem. Das ist dann eher dann solche Fragen wie, ich weiß noch nicht, was die konkreten Regulierungen sind, die da genau relevant sind. Sowas zum Beispiel wie Twitter soll vielleicht irgendwie Maßnahmen ergreifen, dass halt nicht Fehlinformationen verbreitet werden kann oder sowas. Und das hat man ja auch gehört, dass die Moderationsteams zumindest ja stark dezimiert wurden. Was ja auch schwierig ist, nicht zu tun, wenn man 50% der Leute rausschmeißt. Hier ist dann in dem Artikel weitergeschrieben, ich habe das jetzt hier aus dem Englischen übersetzt, so grundsätzlich, wegen der kurzen Fristen zwischen Produktentwicklung und Markteinführung schiebt die Rechtsabteilung die Verantwortung für die Zertifizierung von FTC-Anforderungen auf die individuellen Techniker mit allen rechtlichen Konsequenzen. Also anstatt, dass halt das Compliance-Team rüberguckt und die sind halt im Zweifelsfall auch rechtlich bewandert und können wie diese Formulierung interpretieren, die in den FTC-Dokumenten drin stehen, was es für Anforderungen gibt, muss jetzt irgendwie der entsprechende Programmierer oder die entsprechende Programmiererin das dann halt deklarieren, ja, das wird schon passen. Und wenn sich dann halt später herausstellt, das passt dann leider doch nicht, dann sind die halt diejenigen, die im Zweifelsfall, wie gesagt, halt diese Erklärung an Eides Stadt abgegeben haben und dann halt quasi wegen Meineids rangezogen werden können.
Wobei ich tatsächlich auch noch nicht so richtig sehe, dass jetzt irgendwelche einzelnen Twitter-Programmierer irgendwelche Eide in irgendwelchen amerikanischen Gerichten schwören, wenn die hier mal schnell irgendwas bauen müssen.
Ne, das musst du ja dann nicht. Wenn du so eine Erklärung an eine Stadt abgibst, dann ist die halt, dann hat die halt denselben Charakter, ohne dass du da irgendwie nochmal ins Gerichtsgebäude gehen musst, die Hand heben musst.
Ja, aber du meinst, wenn ich jetzt schnell den blauen Haken einbauen soll, baue ich dann auch gleich die eidesstattliche Erklärung für mich ein? Also sehe ich jetzt tatsächlich noch nicht den Prozess. Also ich sehe da eher, dass Twitter die dann einfach nicht abgibt. Und zwar gar niemand.
Das wäre so gesehen natürlich der Best Case, weil dann eventuell vielleicht sogar Elon verantwortlich sein könnte. Das, das hat mich aber erinnert an dieses klassische Problem, was mich auch mal so aufregt, wenn Leute sich als Software-Engineer bezeichnen. Und ich kann das nachvollziehen, weil, irgendwie ist es auch komisch, einfach nur die ganze Zeit Softwareentwickler zu sagen. Das klingt irgendwie so, ja, nee, das ist vielleicht auch das Ego von der Branche, dass das einfach zu klein klingt und zu kleinteilig. Oder auch sowas wie, das umfasst ja auch nicht alles. Ein Entwickler schreibt ja nicht nur Code, der macht halt auch noch andere Tätigkeiten im Umfeld des Ganzen und sowas. Und da ist auch noch Designarbeit drin und so und was nicht alles. Und da möchte man sich eigentlich gerne Software-Ingenieur nennen. Das klingt irgendwie so viel toller. Wenn man sich aber Ingenieur nennen will, dann muss man auch die Macht haben. Da gehört eigentlich auch die Macht dazu, bei unverantwortlichen Anforderungen Nein zu sagen. Also das wäre ja eigentlich das, was die Techniker hier an der Stelle für eine Fähigkeit haben müssten. Also wenn zu einem Bauingenieur jemand kommt, wie der Vorgesetzte kommt hin und sagt, hier diese Brücke, die ist ja viel zu teuer, kannst du da nicht mal die Träger nur halb so dick machen, um ein bisschen Material zu sparen, dann kann der Ingenieur halt sagen Nein. Und dann hat der Chef auch im Zweifelsfall keine Handhabe dagegen, weil dann würde der Bauingenieur sagen, es ist aber rechtlich erforderlich, dass ein Bauingenieur diesen Plan unterschreibt und dass auch ein Prüfingenieur den auch unterschreibt. Wenn du jetzt versuchen wirst, irgendwelche anderen Ingenieure zu finden, werden die genauso Nein sagen, weil die alle wissen, dass sie im Zweifelsfall dran sind, wenn die Brücke dann einstürzt. Also da gibt es dann halt eine wirkliche Strafandrohung, entweder halt durch Gesetze, dass es halt wie gesagt so einen Prozess gibt, wo dann ein Ingenieur das gegenzeichnen muss. Oder es gibt dann einen Berufsverband, der sagt, irgendwie, wenn ihr Scheiße baut, dann schmeißen wir euch halt aus dem Berufsverband raus und dadurch habt ihr effektiv ein Berufsverbot. Also es gibt in allen diesen Fällen, wo tatsächlich wie Ingenieur draufsteht, auch so eine Form von Strafandrohung, die dazu führt, dass die Ingenieure dann ein argumentatives Gewicht haben gegen unrealistischen oder unethischen Anforderungen. Und das ist in der Softwareindustrie halt nicht der Fall.
Ja, wollte ich gerade sagen, das gibt es nicht für Developer.
Ja, genau. Und deswegen finde ich es auch zurzeit Quatsch, von Software-Ingenieurswesen zu sprechen oder von Software-Ingenieur als Berufsbezeichnung. Das müsste halt erstmal mit einer der entsprechenden Struktur bewährt sein.
Klingt durchaus sinnvoll, diese Unterscheidung.
Also diesen Punkt werde ich auch gerne weiter vertreten. Das ist auch sicherlich nicht das erste Mal, dass ich das hier im Penta-Radio gesagt habe. Es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein. Aber ja, das auch als Erinnerung. Wenn ihr Software-Entwickler oder Entwicklerin seid und noch ein Feld sucht, in dem ihr euch politisch betätigen wollt, dann wäre das auch eine Sache, dass man derartige Strukturen in irgendeiner Form einführt. Ich weiß ja auch, dass es durchaus einen großen Wert hat, dass man in Softwareentwicklung einfach reinkommen kann, dass man sich diese ganzen Sachen aus dem Internet aneignen kann. Es ist alles da an Materialien, man braucht nur Zeit und halt, wie wir dann später auch lernen werden, eventuell muss man die entsprechenden Barrieren überwinden. Aber es ist grundsätzlich alles da, aber es braucht eigentlich auch irgendeine Form von formaler Struktur, die halt diese rechtliche Absicherung bietet, wenn man unethische Anfragen oder unverantwortliche Anforderungen ablehnen möchte. Also da ist gerne Engagement gefragt.
Ich frage mich halt, wie so eine Zertifizierung aussehen soll, wenn ich mir mal quasi vor Augen führe, was es alles an unfassbar vielen Bereichen in der Softwareentwicklung gibt, was es dann dort alles an Standards gibt, die existieren, was dann darüber hinaus auch noch an gesetzlichen Regelungen gibt, die alles bereits in der Programmierung greifen und wo eigentlich auch überall welche fehlen.
Naja, da ist halt die Durchsetzungssache das Problem, ne? Also auch wenn irgendwie in den, auch wenn da halt steht, es sind irgendwie folgende technischen Maßnahmen umzusetzen, um unautorisierten Zugriff zu verhindern, ob das dann tatsächlich gemacht wird, ist halt nicht hinreichend Strafe wert. Dann wird dann halt einfach die Verantwortung irgendwelchen Hackern in die Schuhe geschoben. Wenn dann gesagt wird, ja, jetzt wurden aber die Sachen rausgetragen, auch wenn man irgendwie seinen scheiß Active Directory das 10. Mal nicht gepatcht hatte. Wenn man dann irgendwie einen Zettel vorweisen kann, dass man ja irgendwie so einen Patch-Management-Prozess hatte, der irgendwie, wo dann gesagt wird, ach ja, na, irgendwann mal in den nächsten 60 Tagen sollten wir es mal machen. Naja, solange das halt irgendwie der Stand der Situation ist. Ich habe leider keine einfache Antwort, wie man es besser macht. Es ist, glaube ich, bei Ingenieurswesen, zum Beispiel sowas wie Bauingenieurwesen oder halt auch in der Medizin oder sowas, ist es halt so gesehen einfacher, weil es halt da wirklich greifbare Konsequenzen hat, die man auch nicht wegdiskutieren kann. Also wenn halt die Brücke nur halb so dicke strahlt hier gerade, wie sie braucht und fällt dann beim Sturm zusammen, dann ist es halt schwer zu argumentieren, dass da wie jetzt der Sturm dran schuld war oder der Stahl oder was. Da gibt es halt eine eindeutige Rückführungskette auf die Verantwortlichen, die das halt falsch geplant haben. Während bei Software das ja offenbar möglich ist, sich regelmäßig rauszuwinden mit der unfassbaren kriminellen Energie von irgendwelchen automatisch sich ausbreitenden Würmern oder Trojanern oder was.
Ich glaube auch, ein Teil des Problems ist, dass immer davon ausgegangen wird, naja, Softwareentwicklung, das ist ja nichts Echtes, das passiert ja nicht nur im Internet, das ist ja gar nicht real life. Dass die Leute dann gar nicht im Klaren darüber sind, dass eben Software sehr wohl sehr reale Konsequenzen auf das Leben von Menschen haben können und Softwarefehler im schlimmsten Fall auch Menschen töten können, das ist, glaube ich, vielen Leuten einfach gar nicht so klar.
Was vielleicht auch sein kann, ist, es ist halt so schnell änderbar alles, ne? Wenn man jetzt irgendwie heute eine Software baut, die nicht alle Sicherheitsstandards erfüllt, dann kann man sich immer so selber sagen, ach naja, das baue ich noch morgen schnell ein. Oder irgendwie nächste Woche, ne? Während halt bei einer Brücke ist es halt klar, wenn die einmal gebaut ist, dann kann ich nicht einfach noch ein bisschen Stahl oben an die Seite kleben. Das sollte gleich richtig gebaut werden.
Ja, wobei, ich will das jetzt in den Ingenieurwissenschaften nicht schlecht reden, wobei da fallen mir ja auch diverse Dinge ein, wo Leute offensichtlich auch die Realität leugnen, wenn man mal in den Bereich der 9-11-Verschwörungstheorien blicken würden, was wir jetzt nicht machen wollen.
Du weißt schon, dass Flugzeugkerosin keine Stahlträger schmelzen
kann, ne? Ja, ist mir völlig bekannt. genau, zum Beispiel solche Dinge, wo Leute dann halt einfach ignorieren, dass halt Stahl auch schon weich ist, bevor er schmilzt. Ein alternativer, einfacher Lösungsvorschlag wäre natürlich, die Leute einfach nicht Softwareingenieure zu nennen, sondern halt Softwareentwickler oder whatever.
Also ich meine, was sich ja so ein bisschen durchgesetzt hat, ist Softwarearchitekt. Und das kommt ja irgendwie einigermaßen hin, weil wenn der Architekt sich was ausdenkt, dann muss auf jeden Fall auch noch der Bauingenieur gegenzeichnen danach, ne? Und der kann noch mal intervenieren. Also
das löst aber trotzdem nicht den Bedarf daran, dass es eine Zertifizierung für SoftwareingenieurInnen gibt.
Vielleicht bräuchte man das wirklich einfach als separate Profession, dass man halt Leute hat, die nur Prüfingenieurinnen sind und einfach nur den ganzen Tag den anderen Leuten auf die Finger hauen.
Ja, ich meine, es gibt ja Pentesting und so Dinge. Also.
Ja, aber das ist nicht Pflicht.
Ja.
Na gut, das ist vielleicht ein Thema für eine andere Sendung, wo wir das mal ausführlich diskutieren müssten. Ne? Ich glaube, ich hatte so am Anfang gedacht, wenn wir nur zwei News haben, dann sind wir schnell durch, aber es ist ein ehernes Gesetz im Penta-Radio, dass sie die News sich ausdehnen, um den verfügbaren Raum zu füllen. Wir werden jetzt ein bisschen Zeit mit einer Musikpause füllen und dann steigen wir in unser Thema ein. Bis gleich.
Say something now. Come get me on. Come get me on. Stop.
Willkommen zurück im Pentaradio. Wir haben uns ja schon gerade in den News an der brennenden Mülltonne erfreut, die sich gerade Twitter nennt. Aber tatsächlich, ich bekomme ja gerade dieses Twitter-Untergang aus Perspektive des Fediverses mit, weil ich war schon länger bei Mastodon, auch schon bevor es cool wurde.
Jetzt hast du Fediverse und Mastodon gesagt, da musst du es auch erklären.
Ich erkläre das gleich. Aber ich wollte sagen, ich finde es total spannend zu sehen, wie diese Leute aus Twitter nach Mastodon migrieren und auf einmal so ein bisschen mit den Gegebenheiten von diesem Netzwerk klarkommen und sich adaptieren. Und eine Sache, die ich sehr, sehr bemerkenswert finde bei Mastodon, die Sache mit den Bildbeschreibungen, die ist dort eigentlich Standard, dass das alle machen. Auch wenn das Feature von Bildbeschreibungen eigentlich bei Twitter existiert. Ich habe es irgendwann aufgegeben, Kunst auf Twitter retweeten zu wollen, weil Kunstschaffende irgendwie scheinbar nicht einsehen, dass Blinde eben auch Teil der Plattform sind. Jetzt muss ich, glaube ich, ein paar Sachen erklären. Zum einen, Fediverse. Leuten ist irgendwann aufgefallen, dass es gar nicht so geil ist, wenn alles nur an einer zentralen Instanz abhängt, die gekauft werden kann. Siehe Twitter. Und deswegen gibt es das Konzept, dass Services wie zum Beispiel ein Kurznachrichtendienst wie Twitter, das Äquivalent heißt Mastodon, dezentral gehostet werden können. Es gibt ein Protokoll, das quasi alle Instanzen dieses Services sich teilen. Dieses Protokoll ist Open Source und alle können sich einen Server aufsetzen, auf dem ein Mastodon läuft zum Beispiel oder eben auch ein anderer föderierter Service. Und diese ganzen Instanzen, die es von diesen Services gibt, können über das gemeinsame Protokoll miteinander sprechen. Und so habt ihr die Erfahrung, dass es ein Twitter zum Beispiel gibt, das Mastodon heißt. Und wo nicht irgendwie ein Elon Musk entscheidet, was denn jetzt gerade die Content-Moderations-Policy ist, die auf der ganzen Plattform gilt, sondern ihr entscheidet euch selbst, in welchen Ort des Fediverses ihr eure Heimatbasis haben möchtet und wählt eure Moderation eben dadurch, indem ihr euch aussucht, wo ihr euren Account anlegt.
Achso, was man vielleicht noch als Beispiel nennen kann, dass mit der Föderation, was sich Leute gut vorstellen können, sind halt E-Mails, die ja auch problemlos zwischen E-Mail-Accounts von verschiedenen Anbietern verschickt werden können.
Ja, so mehr oder minder. Also das war mal das Ideal, wie es aufgebaut wurde. Mittlerweile ist es ja auch so, dass sich das irgendwie zu großen Teilen bei Gmail und bei Outlook konzentriert und vielleicht noch ein, zwei anderen. Und dann wird es teilweise schon schwierig, wenn dann Gmail einschätzt, dass der eigene Server Spam ist, dann hat man eventuell auch schon einen schwierigen Kampf. Aber ja, so grundsätzlich funktioniert es immer noch.
Ja, es gibt da gegebenenfalls Einschränkungen, aber das Protokoll sieht erstmal vor, dass es so funktioniert.
Und natürlich gibt es auch bei Mastodon die Möglichkeiten, dass Instanzen sich gegenseitig blocken. Aber wir wollten heute nicht über das Fediverse sprechen, wir wollten heute über Barrierefreiheit sprechen. Und diese Bildbeschreibungen, die sehr bei Mastodon encouraged werden, beziehungsweise ihr werdet ermutigt, Bildbeschreibungen in Mastodon zu setzen. Und das sowohl durch einige Clients als auch durch das Feedback von der Nutzerschaft. Das ist eben ein Barrierefreiheitsfeature, weil es gibt Menschen, die in ihrem Alltag Screenreader nutzen. Viele nutzen das, weil sie eine Sehbehinderung haben oder blind sind. Manche nutzen das auch, weil es gerade praktischer ist, nicht auf den Bildschirm schauen zu müssen.
Also Screenreader, einfach gesagt, ein Vorleseprogramm.
Genau. Und das sind eben Features oder Möglichkeiten, die Mastodon bietet für Barrierefreiheit.
Wir hatten im Vorfeld so ein bisschen diskutiert. Ich habe hier die Definition aus der Wikipedia gegriffen. Die haben wir dann noch ein bisschen abgewandelt. Also wir haben hier stehen, Barrierefreiheit bezeichnet eine Gestaltung der Umwelt, sodass sie auch von Menschen mit Behinderung ohne zusätzliche Hilfen genutzt und wahrgenommen werden kann. In der Wikipedia stand es drin als Menschen mit Beeinträchtigungen, aber wir haben uns dann entschieden, den Fokus doch zu legen auf die Menschen, die davon am meisten betroffen sind, nämlich die, die tatsächliche körperliche oder geistige Behinderungen dauerhaft haben und nicht nur temporär beeinträchtigt sind.
Was natürlich nicht heißt, dass nicht die meisten Barrierefreiheitsanstrengungen nicht auch für andere Leute super praktisch sind. Zum Beispiel, ich freue mich auf meinem Fahrrad auch sehr dafür, darüber, dass es abgesenkte Bordsteine gibt. Auch wenn die natürlich für jemand im Rollstuhl erstmal eine Voraussetzung sind, dass die Person am Alltag im sozialen Leben teilhaben kann. Wir wollen heute ein bisschen über Barrierefreiheit sprechen. Was bedeutet das für Developer? Was bedeutet das für Nutzer? Und auch so ein bisschen, ja, was kann ich da als Mensch mit einer unsichtbaren Behinderung aus meinem Alltag dazu erzählen?
Genau, so hast du diese Bildbeschreibung genannt als so ein Beispiel. Und man sieht auch wieder da diesen selben Effekt. Es ist primär eine Funktion, die dazu sich eignet, dass blinde Menschen an einem Diskurs teilnehmen können, indem sie die Bildinhalte, auf die dann in der Diskussion Bezug genommen wird, erleben können. Es ist auch eine Sache, die dann eventuell vorteilhaft sein kann, auch für andere Leute, wie jemand, der das programmatisch durchsuchen will und vielleicht mit einer Bildbeschreibung das schneller bearbeiten kann, als wenn man irgendwie das Bild erst irgendwie erkennen müsste, durch irgendeine KI oder sowas jagen müsste. Oder vielleicht auch jemand, der, wie gesagt, gerade einen Screenreader einsetzt, einfach weil er nicht auf den Bildschirm gucken kann oder gucken möchte. Ja, man hat ja noch andere derartige. Bei Mastodon fällt uns da noch was anderes ein, was die auch machen für Accessibility? Vielleicht, wenn wir jetzt schon mal bei diesem einen Beispiel sind, weil es gibt ja verschiedene Aspekte quasi, dass sich das an verschiedene Leute richtet.
Es gibt noch eine zweite Sache, die Mastodon macht, auch für Screenreader. Und das ist der Sprachtag, den ihr an eure Tweets setzen könnt. Ich finde es tatsächlich bei Mastodon sehr schlecht umgesetzt. In Mastodon kannst du die Sprache deines Tweets einstellen. Das Problem ist, dass ich eigentlich nie daran denke und dass es auch nur für den ganzen Tweet gesetzt wird. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, hey, ich habe mich gerade an dieses schöne Zitat erinnert, tear down this wall, dann sind das zwei verschiedene Sprachen und Mastodon kann das gerade leider nicht abbilden. Aber diese Sprachtexte sind wichtig für Screenreader, damit sie eben den gegebenen Text in der korrekten Sprache vorlesen können. Und Twitter kann das automatisch. Das tauscht sogar, wenn ihr irgendwie in einem Absatz die Sprache wechselt, erkennt es automatisch und setzt einen richtigen Language-Tag. Und in dieser Hinsicht ist Twitter barrierefreier als Mastodon, weil es eben ein automatisches System im Hintergrund gibt, das fähiger ist als die Nutzenden und das einfach selbstständig die Sprachtext richtig setzt.
Da hatte ich heute tatsächlich ein ähnliches Beispiel bei YouTube. Ich habe ein Video auf Italienisch bei YouTube angeguckt und kurze Zeit später habe ich italienische YouTube-Werbung gekriegt.
Ich glaube, wir sind hier bei Tracking und nicht bei Barrierefreiheit angekommen.
Nee, ich meinte, es ging mir auch eher um automatische Spracherkennung jetzt bei dem Beispiel, ja.
Aber, ach so. Ja. Aber tatsächlich gibt es noch ein zweites, relativ prominentes Feature in Mastodon und das sind Content Notes. Bei Content Notes können Menschen angeben, um welche Themen es in ihren Tweets gibt, damit Leute, die sich mit diesen Themen vielleicht nicht befassen möchten, gerade sei es aufgrund eines Traumas oder sei es einfach, weil sie gerade dafür nicht darauf keinen Bock haben, können sie sich eben Tweets, die sich mit den Themen befassen, rausfiltern. Und das ist wieder ein sehr, sehr schönes Feature für Barrierefreiheit, die für mich auch so ein bisschen die Plattform wieder einfacher benutzbar macht, weil ich kann halt bei Tweets quasi in den Überschriften sehen, Content Notes sind fast so ein bisschen als Überschriften, worum es denn ungefähr geht und ob mich das interessiert.
Okay, tatsächlich habe ich, als du das jetzt das erste Mal genannt hast, habe ich an quasi das umgedrehte Beispiel gedacht, dass es eigentlich auch eine gute Idee ist, um sich sozusagen eine Liste zusammenzubauen von Leuten, denen man folgen will, ohne dass man sie vorher schon irgendwie kennen muss. Also wenn man jetzt sozusagen positiv nach Themen sucht, die man gerne hören würde.
Es gibt die Möglichkeit, dass quasi Leute sich in die Profile Themen setzen, zu denen sie schreiben. Und meistens sind da auch so Introductory Posts irgendwo gepinnt, wo auch Themen mit Hashtags versehen sind. So kannst du dir auch Leute raussuchen, aber ich habe noch nicht gehört, dass Leute die Content Notes nutzen, um sich Themen rauszusuchen. Ich glaube, das wird eher über Profile und über Hashtags gemacht.
Ah, okay. Alles klar.
Ich habe jetzt gerade mal geschaut, während Peter Lass das erklärt hat, wie das hier im UI aussieht. Also ich habe jetzt hier gesehen, dass man hier so ein Content-Warning ranschreiben kann, wenn man einen Tweet absetzt. Und dann würde das erst angezeigt werden, so wie man das jetzt erklärt wurde, wenn, also dann würde erst nur das Content Warning angezeigt werden und man kann das dann aufklappen. Und also ich hätte jetzt erwartet, aus der Beschreibung, die du gerade gegeben hattest, dass es halt sowas wäre wie, dass es halt ein paar bestimmte Kategorien gibt, sodass ich dann halt schon vornherein sagen kann, ich möchte jetzt irgendwie keine Inhalte sehen, die zum Beispiel körperliche Gewalt zeigen oder sowas.
Es gibt keine festen Kategorien, es ist halt ein Freifeld, aber ich finde es auch total sinnvoll, was sich dann auch eben organisch sinnvolle Standards ergeben. Zum Beispiel, es haben sich Abkürzungen entdeckt für Themen, die eben häufig mit Content versehen werden, zum Beispiel mentale Gesundheit. Aber manchmal möchte ich ja auch was total Positives über mentale Gesundheit sprechen. Und da hat sich quasi die Abkürzung MH+, also Mental Health Plus, wie positiv etabliert. Und das sind quasi so kleine Abkürzungen, die auf Mastodon existieren und die quasi sich nach und nach entwickelt haben und wo Leute dann wissen, was ihnen in einem bestimmten Thread vorkommen würde.
Gut, dass ihr das nochmal erklärt habt. Jetzt, wo ich die Funktionsweise gehört habe, ist natürlich klar, dass mein Anwendungsfall nicht funktioniert.
Schade. Dein Anwendungsfall?
Naja, der Anwendungsfall darüber halt, Leute zu Themen zu finden.
Nee, das wäre dann eher doch das Hashtag ganz traditionell.
Genau.
Also was ich auch gesehen hatte bei Mastodon ist wohl, dass man angehalten ist, bei Hashtags Kapitalisierung zu machen. Also wenn man mehrere Wörter in einem Hashtag drin hat, dass man dann auch die Anfangsbuchstaben jeweils groß macht, sodass der Screenreader versteht, dass das separate Wörter sind und nicht halt nur einen Zeichenhaufen.
Ein Brei.
Ach, nö. Will mir jetzt doch noch jemand beibringen, warum die Syntax von Mathematica sinnvoll ist?
Ist das ein Candle Case?
Ja. Okay. Ich hasse es.
Ich mag Camel Case. Ich finde Camel Case toll. Camel Case ist valide.
Ja. Aber trotzdem nervig, wenn man es schreiben muss.
Come on, Camel Case. Vor allem, wenn du Autovervollständigung hast, ist es super einfach zu schreiben.
Also alle Mathematiker-Versionen, die ich bisher gesehen habe, haben das nicht sinnvoll getan. Aber vielleicht habe ich es auch erfolgreich lange genug nicht benutzt.
Mathematiker nicht barrierefrei. Get on it.
Wie auch immer, vielleicht ist es auch veraltet, das ist eine Weile her, ich habe die neueste Version, glaube ich, ziemlich sicher noch nicht benutzt, aber macht mal weiter.
Wenn ich jetzt so durch deine Boosts hier durchscrolle, da habe ich so den Eindruck, dass dieses Content Warning sogar wirklich mehr verwendet wird für das Show More und Show Less, also dass man so eine Kurzbeschreibung gibt und dann, wenn man es dann aufklappt, kriegt man dann quasi den ganzen Inhalt.
Ja. Das wird tatsächlich eher also als Überschrift verwendet, aber das ist auch bei Content Notes auch gar nicht so verkehrt.
Was natürlich faszinierend ist, weil das ja so eine organische Weiterentwicklung von der Funktion selber ist. Das ist ja auch so, was bei Twitter damals irgendwie passiert ist, dass irgendwie die meisten dieser Funktionen einfach von den Leuten selber eingeführt wurden. Also Retweets waren auch erst eine soziale Konvention, bevor sie eine tatsächliche Funktion wurden, dass man einfach jemand anderes Tweet übernommen hat, in dem Sinne von, dass man nur geschrieben hat, Retweet von der folgenden Person und dann den Text, bevor es dann halt ein Knopf war, den man drücken konnte und dann war es halt noch der originale Tweet, der weiterverbreitet wird. Und so ist das ja hier offenbar auch.
Ja. Um nochmal von Content Notes auf Bildbeschreibung zurückzukommen. Ich habe tatsächlich heute eine kleine Meta-Bildbeschreibung verfasst, weil auch ich habe heute etwas Neues über Bildbeschreibungen gelernt. Bildbeschreibungen sind prinzipiell dazu da, dass sie ersetzen, dass jemand ein Bild nicht sehen kann. Und das heißt, sie sollten zum Beispiel, wenn es sich in dem Bild um einen Comic handelt, wenn es visuelle Witze gibt, die nicht zu sehr erklären, wenn sie sich auch umschreiben lassen können, weil Teil von dem Spaß des Comics macht es ja auch aus, dass quasi in eurem Kopf es Klick macht und ihr das Bild interpretiert. Und deswegen ist es halt so ein bisschen schwierig, immer Interpretationen in Bildbeschreibungen zu hinterlegen. Aber ihr müsst auch ein bisschen abwägen, weil wenn ihr wirklich zum Beispiel insbesondere bei einem Comic ganz genau akribisch hinschreibt, okay, hier ist die erste Überschrift, hier ist die zweite Überschrift, hier sind zwei Figuren, die miteinander reden, hier gibt es eine Sprechblase, zwei Figuren, die miteinander reden, das ist bereits eine Interpretation, hier ist eine Sprechblase, die hängt an der einen Figur dran, da steht das und das drin, dann ist halt irgendwann die Bildbeschreibung auch nicht mehr nutzbar. Und ich habe tatsächlich heute eine kleine Umfrage in meiner kleinen Mastodon-Bubble gestartet, wo ich gefragt habe, ob eben NutzerInnen von Screenreadern das präferieren, wenn man tatsächlich das Comic so genau beschreibt wie möglich Oder wenn man es eben ein bisschen zu einem Drehbuch verkürzt oder es als Geschichte nacherzählt. Und was mich überrascht hat, hier haben sich die meisten Leute gewünscht, dass das Comic als Geschichte nacherzählt wird. Als Beispiel dafür habe ich einen Comic von Marc-Uwe Kling genommen, weil ich es heute früh gesehen hatte und es keine Bildbeschreibung hatte. Er hat mir gesagt, dass er es in Zukunft verbessern möchte. Und als Kurzzusammenfassung dieses Comics und um das Thema zu verdeutlichen, habe ich ihm mal so drei Versionen davon geschrieben, von den ersten beiden Panels zusammengefasst. Die Version, die ich mit Geschichte betitelt habe: Elon und Jeff leben auf einer Maßstation, es klingelt. Elon öffnet, im Flur steht Jeff. Hey Elon, hast du Mehl? Das Publikum lacht. Hier habe ich ganz, ganz viele visuelle Elemente in dem Comic gar nicht beschrieben, sondern einfach euch quasi mit einer passenden Einleitung in das Setup reingebracht, was normalerweise quasi das erste Panel von einem Comic abnehmen würde. Und das war tatsächlich die Option, die die meisten Leute in meiner kleinen Umfrage präferiert haben. Ich könnte es halt ausführlicher beschreiben. Die Känguru-Comics, Titel: Elon und Jeff on Mars. Ein Ding-Dong ertönt über einer Bodenstation auf einem felsigen Planeten. Musk öffnet Bezos eine futuristische Wohnungstür. Hey Elon, hast du Mehl? Das Publikum lacht. Ihr seht, hier habe ich mehr Elemente, die im Comic drin stehen, schon beschrieben. Zum Beispiel das Panel 1, wisst ihr jetzt, okay, da wurde halt eine Bodenstation gezeichnet und ein Ding-Dong drüber geschrieben. Aber zum Beispiel diese Interpretation: das ist jetzt eine Karikatur von Elon und das ist jetzt eine Karikatur von Musk. Und Musk spricht gerade zu Elon. Das ist ja alles eine Übersetzungsarbeit, die ich quasi gemacht habe, um die Bildbeschreibung übersichtlicher zu machen. Und quasi in der Variante, wo ich das nicht gemacht hätte, müsste ich den eigentlich schreiben.
Ich glaube, nee, lass mal den Teil sein. Ich denke mal, der Punkt wird klar. Du hast hier noch die dritte Option, wo du die reine Beschreibung hast, also wo halt das wirklich exakt wiedergeben wird, was irgendwie in diesen Panels vor sich geht und wie viele Panels sind und was nicht alles, dass das die Option ist, die nicht so sehr bevorzugt wird. Das überrascht mich eigentlich persönlich gar nicht, weil das erinnert mich so ein bisschen daran, wann immer es ein neues Medium gibt, und in dem Fall ist halt die Bildbeschreibung quasi das in Anführungszeichen neue Medium, beziehungsweise wenn sie halt für sich alleine stehen soll natürlich, dass dann ja immer diese Phase anfängt, wo erstmal ein anderes Medium exakt reproduziert wird und dann lernt man, wie erst später dieses Medium wirklich zu verstehen. Also man, wo es dann wie Fotografie gab, wurde erstmal einfach nur gesagt, okay, das nimmt erstmal irgendwo eine Situation auf, das ist ja gar nicht irgendwie großartig künstlerisch, das dokumentiert einfach nur und so. Und erst später hat man dann halt wirklich gesehen, dass das eine künstlerischere Disziplin auch an sich ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jemand, der halt sehbehindert ist, überhaupt keinen Mehrwert davon haben wird, oder nicht zumindest den massiven Mehrwert davon haben wird, jetzt irgendwie eine exakte Panelstruktur nacherzählt zu bekommen, die halt darauf ausgelegt ist, wie visuelle Wahrnehmung funktioniert. Sondern da soll halt der Inhalt transportiert werden.
Wobei wir aber an der Stelle schon auch darauf hinweisen sollten, dass so ein Comic mit vielen Panels jetzt natürlich auch ein, sag ich mal, schon ein bisschen extremer Sonderfall von der Bildbeschreibung ist.
Ja, aber wenn du die Sonderfälle verstanden hast, dann kannst du auch die einfachen Fälle behandeln. Haha.
Ja, das ist schon richtig, aber eigentlich, also da, soweit ich mich an das Chaos-Radio vom Februar erinnere, was wir auch in den Shownotes verlinkt haben, war dort eigentlich das Fazit, dass es in den meisten Fällen schon drum gehen sollte, im Wesentlichen das tatsächlich den Inhalt des Bildes zu beschreiben und eher sehr wenig Wertung und Interpretation vorzunehmen.
Das wollte ich nämlich auch gerade noch anmerken. Es ist halt, bei Bildbeschreibung geht es nicht um eine Kunst. Bei Bildbeschreibung geht es eben um ein Mittel zur Barrierefreiheit, das eben dieses eine Grafik nicht sehen können ersetzt.
Das würde ich ja schon mal gleich widersprechen wollen, wenn du sagst, das ist keine Kunst. Also ich habe hier auch durch deine Boost hier weitergescrollt und habe hier so ein Bild gesehen, so ein Fantasy-Bild von einer Frau und einem Drachen. Und hier ist eine Bildbeschreibung dazu. Und allein schon, wie diese Bildbeschreibung gemacht ist, also das ist für mich schon eine Kunst, weil da muss man quasi eine Autorenqualität haben, um das derart zu formulieren, ist mir so ein bisschen mein Eindruck. Es fängt halt irgendwie erstmal relativ on its face an, irgendwie natürlich, irgendwie, ja, es ist eine digitale Zeichnung, folgende Charaktere sind irgendwie im Vordergrund und im Hintergrund oder sowas und am Ende dann halt so, the woman is amused by how her new big friend discovers the world. Und das ist ja quasi eigentlich schon eine Fähigkeit, die halt ein guter Autor hat, irgendwie solche Informationen halt zu destillieren, um halt die Vorstellung anzuregen. Und das passt auch genau zu dem, was du sagst. Das soll halt es soll ja auch nicht nur der blanke Bildinhalt geschrieben werden, sondern das Gefühl im Zweifelsfall auch evoziert werden. Und das ist ja eine Fähigkeit, die man sich auch aneignen muss erstmal.
Das ist aber tatsächlich eine Debatte. Viele blinde Menschen sagen eben auch, dass eben zu viel Interpretation in einer Bildbeschreibung die Bildbeschreibung zweckentfremdet. Wenn eine Bildbeschreibung jetzt lyrisch wird und Sachen erzählt, die gar nicht aus dem eigentlichen Inhalt des Artworks hervorgehen und die quasi nicht visuell sind, sondern Interpretationen sind, dann ist es eigentlich nicht wirklich eine gute Bildbeschreibung. Im Fall von einem Comic ist es teilweise wichtig, damit du quasi eine kurze Struktur noch erhalten kannst, dass du zum Beispiel eben bei einem Comic, das mit Elon und Bezos ist, dass du den Namen gibst, weil die so zu beschreiben, dass aus der Beschreibung klar wird, dass es sich um Elon und Bezos handelt, ist halt nicht sinnvoll. Ja. Aber du musst halt immer aufpassen, dass du halt nicht zu viel von der Interpretation von einem Bild wegnimmst.
Na gut, lass uns mal vielleicht von dem Thema Bildbeschreibung wegkommen, weil wir haben schon jetzt wieder eine halbe Stunde nur darüber geredet und wir haben ja noch ein paar andere Sachen zu sagen zur Barrierefreiheit.
Ja.
Du hast hier ein Barrierefreiheitsparadoxon angeteasert in den Shownotes. Kannst du das mal bitte ausführen?
Wenn ich mir quasi so Open-Source-Communities angucke und so überlege, wie barrierefrei sind die, dann erlebe ich immer wieder so ein gewisses Paradoxon, dass es eben auf der einen Seite total viele Barrieren einfach gar nicht gibt oder dass sich wirklich viel mehr Mühe geben wird, sie zu kompensieren. Eben bestes Beispiel Bildbeschreibungen bei Mastodon. Dass es auf dieser Plattform einfach erwartet ist, wird, dass Menschen Bildbeschreibungen hinzufügen und dass es auch die meisten Leute tun und dass es viel besser funktioniert als auf Twitter, ist was Großartiges. Aber Mastodon ist halt dafür mit ganz vielen anderen Barrieren verbunden. Zum Beispiel, ein Nachteil an dem dezentralen Ansatz von Mastodon ist, ja, du musst dir halt erstmal aussuchen, welchen von mehreren Mastodon-Clients du nutzen möchtest und welchen von den tausenden Mastodon-Instanzen, auf welcher davon du dein Profil anlegen möchtest. Und das schreckt tatsächlich ab. Und das ist natürlich für den durchschnittlichen 0815-Nutzer durchaus schon überfordernd.
Ja, nicht mal für den. Also ich habe auch meinen Mastodon-Account erst gestern angelegt, weil ich das immer vor mir hergeschoben habe, mal irgendwann mal eine Instanz auszuwählen. Und jetzt war halt einfach die Erwartungshaltung hinreichend dringend, dass Twitter bald abfackelt, dass ich zumindest noch so die letzten Reste meines sozialen Netzwerkes dort rüber retten wollte.
Dann stell dir mal vor, du hast halt eine kognitive Behinderung, die irgendwie dir dann auch noch erschwert, sowas durchzusehen. Und dann, ja, muss ich sagen, Twitter ist halt schon so von, insbesondere in Bezug auf die User Experience von ich lege mir meinen Account an, deutlich einfacher.
Ich glaube, das ist aber auch kein großes Paradoxon, was du meinst. Also, das um das nochmal rauszustellen, also du meinst, das Paradoxon ist an der Stelle, dass freie Software in Barrierefreiheit manchmal sehr viel weiter vorne ist und manchmal auch erstaunliche Lücken hat.
Ich glaube, dass die Kontraste für mich viel, viel krasser sind als bei kommerzieller Software.
Ja.
Und halt zum Beispiel Linux auch. Ich liebe Linux dafür, dass es ein ganz tief im Betriebssystem integrierten Screen wieder hast, den du dir konfigurieren kannst und den auch alle Anwendungen problemlos ansteuern können. Und es ist super einfach für Developer, Screen Reader Support in Anwendungen zu implementieren, die auf Linux laufen. Auf Windows habe ich gehört, ich habe es selbst noch nicht entwickelt, ist es ziemlich, ziemlich kompliziert, irgendwie Screen Reader zu nutzen. Und as far as I know, gibt es dafür da keine Betriebssystem-Utilities, die dir da helfen.
Also ich hatte mal mit einem stark sehbehinderten Studenten zu tun in der Hochschulgruppe Freie Software, Freies Wissen. Das war damals 2015 Größenordnung. Und der war 2015 mit Windows XP unterwegs, weil das einzige Windows war, wo er einen Screenreader eingestellt bekommen hatte. Oder zumindest halt den er verwenden wollte. Was ja, obwohl das schon die Zeit war, wo es sogar schon Windows 8 damals gab. Also schon 3 Versionen weiter.
Mhm. Aber wo wir da gerade bei den 3 Versionen sprechen, sucht euch doch mal aus, welches Linux für euch das Richtige ist von den 12.000 Distros, die es gibt. Das ist wieder eine super große Einstiegshürde und das finde ich wieder sehr schade, dass es dann eben an vielen Stellen dann wieder extrem unaccessible ist und ich auch so in meiner allgemeinen Benutzererfahrung, wenn ich so ein Linux täglich benutze, immer wieder so kleine Sachen habe, die einfach nerven und mich aus dem Flow bringen und wahrscheinlich wieder auch Barrieren darstellen können.
Ja. Ja, das hat mir schon im Vorgespräch so ein bisschen, dass ich da, glaube ich, keinen großen Unterschied sehe zwischen Linux und Windows. Es ist halt immer so, das Gift, was man schon kennt, das macht am wenigsten Probleme. Das ist natürlich für die Leute, die mit Barrieren zu tun haben, für die Leute mit Behinderungen natürlich keine Hilfe zu sagen. Ja, das ist schon alles nicht so schlimm, wenn man es einmal kennt. Es ist halt trotzdem Hindernisse, die eigentlich beseitigt werden könnten. Also diese ganzen Falten, die man überall so hat. Und im Englischen sagt man mal Paper Cuts, ne? Also so eine Wunde, die nicht schlimm ist, aber die halt einen trotzdem nervt. Und dann ist es dann der Tod durch 1000 Papierschnitte, wenn man dann doch irgendwann hinreichend verblutet. Das ist ja da so eine Metapher, die es gibt. Nee, abgesehen von dieser Qual der Wahl sozusagen, die halt aus dieser Struktur resultiert, dass es halt nicht eine große Firma ist, die das macht, sondern halt sehr viele individuelle Beitragende. Glaube ich, ist aber dieses Paradoxon relativ einfach zu erklären. Und zwar, Linux ist immer dann ganz vorne dabei in der Benutzbarkeit und in der Barrierefreiheit, wenn es die Entwickler selber betrifft oder die Entwicklerin. Nee, das...
Ja, deswegen funktionieren auch die Command-Line-Interfaces immer super, weil die Developer die mögen.
Ja, ganz genau.
Habt ihr euch auf Plasma mal den Taschenrechner angeguckt? Das ist so peinlich. Der Taschenrechner ist ein Feature-für-Feature-Parody von diesen richtig furchtbaren alten kleinen Geräten,
ja,
die irgendwie nicht mal klammern können.
Ja.
Und ja, weil Developer nutzen halt einfach die Python-Konsole für Taschenrechner-Aufgaben. Aber ich will mir keine Python-Konsole öffnen müssen, um einen fucking Taschenrechner zu haben, der klammern kann.
Naja, gut, aber auf dem einfachen Android-Taschenrechner musst du die Klammern auch erst suchen.
Also, ja, aber da gibt es wenigstens Klammern.
Ich glaube, das
Klammern
ist tatsächlich ein bisschen so ein Feature, dass das schon für sehr einfache Anwendungen gedacht ist. Sozusagen.
Nee, aber um es jetzt mal positiv zu formulieren, halt die Anwendungen, die halt am besten funktionieren, sind halt die Anwendungen, wo die Entwickler auch selber die Benutzer sind. Und
ja,
der Fall mit Mastodon und Bildbeschreibung, glaube ich, trifft da auch zu, weil Mastodon halt sehr früh eine starke Volksschaft gefunden hat unter all den Leuten, für die halt Twitter nicht funktioniert hat, aus irgendwelchen Gründen. Und das sind halt dann auch halt die Leute, die halt mit der fehlenden Barrierefreiheit von Twitter konfrontiert waren und dann halt eine Alternative gesucht haben und halt hier eine Möglichkeit gefunden haben, sich einzubringen. Zum Beispiel, was ich ständig sage als Beispiel für Usability von Open Source Software ist sowas wie OBS, also Open Broadcasting Studio, was absolut fantastisch funktioniert, weil es halt auch tatsächlich, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass die Entwickler, die das entwickeln, auch tatsächlich Streamer sind und das auch tatsächlich verwenden dafür und deshalb wissen, was für Funktionen man halt wirklich braucht und nicht irgendwelchen sinnlosen Schnickschnack hinzufügen. Oder halt, die halt diese ganze Benutzererfahrung von vorne bis hinten durchdenken.
Und ich glaube auch, das ist so eine wesentliche Stärke von der Open Source Communities. Oftmals haben Developer wirklich sehr, sehr große Schwierigkeiten, sich vorzustellen, welche Bedürfnisse denn ein Mensch mit einer bestimmten Behinderung, selbst wenn sie jetzt die Definition von einer Behinderung kennen, haben könnte. Und dieses einfach mit Betroffenen reden ist ein Gedanke, der vielen beim Thema Inklusion leider scheinbar nicht kommt. Durch die Möglichkeit von Open Source, dass alle Leute contributen können, und dass sinnvolle Contributions von Leuten, die eben Sachen für sich implementiert haben, weil sie es brauchen und deswegen es auch funktioniert, weil die angenommen werden, ist es eben durch diese erhöhte Barrierefreiheit und Zugänglichkeit darin, Features upstream zu bringen, kommen auch, glaube ich, ganz, ganz viele Barrierefreiheitsfeatures durch, die, wenn in einem klassischen Unternehmen es in irgendwelchen Compliance-Boards stecken bleiben würden.
Ja. Also genau, das ist auf jeden Fall eine Handlungsempfehlung für Menschen, die Software entwickeln oder die alles irgendwie entwickeln. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt nichts anderes, wenn man Software entwickelt oder einen Toaster oder sowas, dass man halt eigentlich die Verbindung aus zwei verschiedenen Qualifikationen braucht. Einerseits halt natürlich die technische Kompetenz, solche Produkte herzustellen, also was halt im Fall von Softwareentwicklung halt die entsprechenden Programmierfähigkeiten sind oder meinetwegen auch, wie vorhin in den News gesehen, solche Kenntnis von Zertifizierung und solchen Sachen. Und auf der anderen Seite halt diese Erfahrungskompetenz, dass man von Problemen tatsächlich betroffen ist, weil man bestimmte Behinderungen hat und deswegen halt weiß oder einschätzen kann, welche Lösungen hilfreich sind und welche Lösungen eventuell neue Probleme aufwerfen. Diese Kompetenz muss idealerweise in den Teams irgendwie vereinigt sein. Also dass idealerweise vielleicht sogar wirklich ein oder mehrere blinde oder gehörlose Personen mit in dem Team arbeiten. Du meintest auch so, du wurdest dann ganz groß angeguckt, wenn du so sagtest, holt doch einen blinden Coder in euer Team, dass andere Leute sich gar nicht vorstellen könnten, dass es sowas überhaupt gibt, aber diese Leute gibt es natürlich.
Kontext Vorgespräch. An meiner ehemaligen Universität habe ich so einem Seminar teilgenommen, wo so verschiedene Projekte vorgestellt hat. Und da gab es doch ein Projekt, das eben ein inklusives Spielestudio sein sollte oder inklusives Gaming ermöglichen wollte. Das hat sich konkret um Spiele, die für Blinde accessible sind, gekümmert. Und ich habe halt gefragt, habt ihr behinderte Developer? Arbeitet ein Blinder bei euch? Und die konnten sich nicht mal vorstellen, dass es blinde Coder gibt. Und ich kenne halt in meinem persönlichen Umfeld so ungefähr 4. Das ist so eine Sache, die mich so unfassbar aufregt, dass ich auch Leute gar nicht vorstellen können, dass Menschen mit Behinderung irgendwie zu sowas wie Coder sein befähigt sind. Und zeigt ein sehr problematisches Verständnis von Behinderung in breiten Teilen der Gesellschaft.
Du hast ja so eine kleine Liste von Behinderungen, dass wir mal kurz durchgehen können, so einen kurzen Überblick verschaffen können. Ich denke auch, diverse von diesen Kategorien sind relativ offensichtlich. So quasi, es gibt ja Behinderungen, die greifbarer sind als andere. Also offensichtlicherweise, wie wenn ich im Alltag unterwegs bin und ich sehe, wie eine Person, die im Rollstuhl fährt oder die eine Gehhilfe verwendet oder so, das ist ja eine Behinderung, die relativ klar ist und wo auch wahrscheinlich intuitiv irgendwie verständlich ist, auch wenn es dann irgendwie dann doch immer vergessen wird, was irgendwie für Hilfsmittel notwendig sind. Also dass dann halt sowas wie ein abgesenkter Bordstein hilfreich ist oder ein Lift, ein Aufzug im Gebäude oder zum Beispiel, was mir jetzt auch aufgefallen war, ne? Wenn wir bei Mobilitätsbehinderungen sind, wie im Rollstuhl oder sowas. Mir ist jetzt aufgefallen, auf Arbeit wurden wir angehalten, dass wir diese ganzen Zwischentüren in den Gängen zulassen sollen, damit die Heizkosten gesenkt werden. Und dann ist mir aber aufgefallen, diese Türen sind extrem schwergängig. Also ich muss das schon ganz schön schieben, wenn ich die aufmachen will. Und ich bin jetzt nicht in dem Sinne mobilitätseingeschränkt. Und dann habe ich mir versucht vorzustellen, wie jemand mit einem Rollstuhl überhaupt durchkommen sollte, außer halt nach Hilfe zu rufen, bis irgendwann mal jemand kommt, der ihm die Tür aufmachen kann oder ihr.
Ja, das ist schon ganz toll, wenn Türen so Taster haben.
Ja, also das ist bei uns nicht der Fall. Das deutet darauf hin, dass wir offenbar keine derartigen Kollegen haben.
Ja, das ist halt leider wirklich. Es ist super schade. Also Deutschland echauffiert sich ja sehr gerne über Menschenrechtsverletzungen in anderen Nationen. Aber wir müssen mal hier sagen, dass die Situation von Behindertenrechten in Deutschland wirklich ziemlich katastrophal ist.
Ja.
Insbesondere bei der Inklusion, also bei der Assimilierung von Menschen mit Behinderungen in alle Lebensbereiche und das heißt eben auch in Beruf, sind wir sehr, sehr, sehr weit hinten im europäischen Vergleich auf jeden Fall.
Genau, also auf jeden Fall ja so eine Geh-Einschränkung, eine Gehbehinderung ist halt die eine Sache. Gehörlos ist ja relativ offensichtlich, also naja, Menschen, die nicht hören oder weniger gut als der Durchschnitt, hast du hier geschrieben.
Tatsächlich, Twitter ist als Plattform für Gehörlose eigentlich ziemlich gut geeignet, weil, naja, Bilder sind halt, können gesehen werden und auch Text ist einigermaßen verständlich. Allerdings, wenn Menschen von Geburt an gehörlos sind, dann müsst ihr wissen, deren Muttersprache ist Gebärdensprache. Das heißt also, Lautschrift ist für die Leute eigentlich eine Fremdsprache. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass insbesondere eben bei Kommunikation, die für viele Leute wichtig ist, wie zum Beispiel bei Pressekonferenzen von PolitikerInnen oder auch in der Tagesschau, dass es dort eben neben Untertiteln auch noch eine GebärdendolmetscherIn gibt.
Das ist ja auch, glaube ich, so ein Punkt, den jeder Mensch, der Gehör hat, der halt einfach mit Textsprache, wie du es hier nennst, beziehungsweise halt mit gesprochener Sprache aufgewachsen ist, also eine Realisierung, die, glaube ich, jeder derartige Mensch mal hat, dass man mal so ganz naiv fragt, warum warum gibt es eigentlich verschiedene Gebärdensprachen oder so? Oder sprechen alle Menschen, die Gebärden haben, dieselbe Sprache? Und dann stellt sich heraus, nee, die sind auch national unterschiedlich. Und das ist dann ja, das ist erstmal komisch, das erwartet man erstmal nicht. Und dann ist einem natürlich klar, naja, ist ja auch klar, wie, das ist derselbe Grund, warum wir auch von der Wortsprache verschiedene haben pro Länder und pro Volk und so weiter.
Gebärdensprache ist sogar noch fragmentierter. Also es gibt auch in Deutschland ist die nicht einheitlich.
Mhm. Ja, aber es gibt auch in der Lautsprache Dialekte.
Ja, die sind halbwegs kompatibel, aber es gibt da auch regionale Besonderheiten.
Naja.
Ich finde es übrigens schön, dass ihr davon sprecht, dass Menschen in Gebärdensprache sprechen. Weil das ist tatsächlich auch eine Sache, die überhaupt nicht ernst genommen wird, insbesondere von öffentlichen Einrichtungen. Das ist jetzt so ein bisschen Hörensagen, muss ich sagen, weil ich in dem Thema spezifisch nicht so tief drin stecke. Aber wenn ich mich recht entsinne, dann ist Gebärdensprache in Deutschland nicht offiziell als Sprache anerkannt. Und das hat oder war lange nicht anerkannt. Und das hat ziemlich viele unschöne rechtliche Konsequenzen.
Es ist quasi nicht Amtssprache.
Ja, es ist keine Amtssprache. Ich glaube, das war's.
Also die Behörden können nicht, sind nicht verpflichtet, in dieser Sprache mit dir zu kommunizieren, wenn du das möchtest. Das ist ja, was eine Amtssprache heißt. Ich weiß auch nicht, wie das eigentlich in Deutschland ist mit so Minderheitensprachen wie Sorbisch oder so. Ist es dann
in Sachsen Sorbisch und in Schleswig-Holstein Dänisch sind, glaube ich, Amtssprache. Und theoretisch könntest du auch versuchen, in Dresden ein sorbisches Dokument abzugeben. Und dann müssten sie sich wahrscheinlich irgendwie kümmern, wie sie damit umgehen.
Na, ich weiß nicht, ob das in Dresden noch der Fall ist. Also ich weiß, dass das auf bestimmte Landkreise beschränkt ist.
Wir spekulieren gerade wieder.
Okay, ja, das ist korrekt. Ich dachte schon, dass es theoretisch das ganze Bundesland ist. Aber sicherlich wirst du im Vogtland Probleme haben mit Sorbisch.
Auch in Schulen wird halt Gebärdensprache oft nicht anerkannt. Und eigentlich ist in vielen Schulen, die für gehörlose Kinder sind, das Ziel, dass die Leute Lautsprache lernen und viele Leute, die sich quasi diesen wirklich sehr qualvollen Prozess gegeben hat, insbesondere für Menschen, die wirklich komplett gehörlos, also voll gehörlos sind, ist es, und auch von Geburt an, ist es super schwierig und super kraftraubend, Lautsprache zu lernen und auch Lautsprache zu sprechen. Und wenn ich dann irgendwann so Storys höre von Kongressen von WissenschaftlerInnen, die über die Schicksale von gehörlosen Kindern entscheiden und auf der Konferenz ist keine einzige gehörlose Teilnehmende, weil die einfach nicht in die Wissenschaft gelassen werden durch viele, viele Barrieren, die es in der auch in Akademie zum Beispiel gibt.
Also halt nicht bewusst im Zweifelsfall, aber halt dadurch, dass effektiv nicht die Anforderungen erfüllen können, die dann halt gestellt werden. Sei es dann halt durch sowas, dass dann halt die entsprechende gehörlosen Sonderschule halt leider nur einen Hauptschulabschluss anbietet und kein Abitur oder sowas, ne?
Dass sie nicht mal dass sie die Kinder nicht mal in den Pausen ihre Muttersprache sprechen lassen. So weit geht es ja. Das ist die Gewalt, die institutionell in Deutschland gegen gehörlose Kinder, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ich bin mir sehr sicher, es gibt Schulen, in denen denen das noch Alltag ist, lange Zeit Standard ist. Wenn Menschen eben nicht in so behindertenrechtsaktivistischen Bubbles aktiv sind, ist ihnen das gar nicht klar, wie viel systematische Gewalt in Deutschland gegen Menschen mit Behinderungen ausgeübt wird. Und eben aufgrund von Barrieren in der Kommunikation, die es gibt, fällt es diesen Menschen viel schwieriger, diese Themen in die Öffentlichkeit zu transportieren, wo natürlich auch wieder das nächste Problem ist, dass zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja eigentlich für alle Menschen da ist, also auch für Menschen mit Behinderung, tolle Fernsehlotterien hat, die ich benutze jetzt mal bewusst Sprache, die kritisch ist, aber auch für Menschen mit Behinderung benutzt wird, die dann schön die Kameras auf die kleinen Hini-Kinder halten und dann die Leute zu Mitleidsspenden anwenden, aber irgendwie mal, dass da auch nur ansatzweise genug Menschen, genug heißt im Übrigen 5%, im öffentlichen rechtlichen Rundfunk arbeiten, damit diese Redakteure, die irgendwie auch wichtige Inhalte, die aus der Sicht von Menschen mit Behinderungen wichtig zu transportieren werden, auch ordentlich transportieren können, das sehe ich nicht. Und ich habe da jetzt schon zwei Beschwerden zu diesen Themen eben von Inklusion im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beziehungsweise von Sendungen, die eben aufgrund von fehlender Inklusion in der Produktion letztendlich sehr problematische Inhalte verbreitet haben, meiner Meinung nach, wurden halt auch. Ich hatte zwar schon das Gefühl genommen, dass mich, dass die Fernseh- und Rundfunkräte diese Beschwerden ernster genommen haben als normal, aber so richtig das Gefühl, dass sie quasi mein Anwalt sind, und das ist ja quasi deren Selbstverständnis, hatte ich eben auch nicht. Ja, das halt eben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also dass sie nicht kommunizieren, dass sie die 5% Schwerbehindertenquote, die eigentlich in Deutschland Ziel ist, nach UN-Behindertenrechtskonvention, dass sie eben nicht kommunizieren, dass sie die einhalten, verrät mir, dass es wahrscheinlich auch einfach nicht der Fall ist. Und ein Blick in die Mediathek verrät mir, an einem durchschnittlichen Tag gibt es dort mehr Dokumentationen über Hitler als Beiträge, in denen Menschen mit Behinderungen vorkommen. Und irgendwie passt das für mich nicht.
Ja, also diese Obsession, die mit Zweiter Weltkriegs-Content, die ist mir auch nicht so ganz klar, aber naja, das ist. Ach, da haben sie wahrscheinlich einfach genug irgendwie im Archiv, kann ich mir nicht anders irgendwie erklären. Aber gut, ich sehe schon, warum du meintest, das ist eine Folge, wo man irgendwie eigentlich drei Folgen darüber machen müsste.
An der Stelle kann ich auch noch gleich auf die Folge des Vrind-Podcasts verweisen, die ich in den Shownotes verlinkt habe, wo Holger Klein mit Raul Krauthausen über behinderte Menschen und Werkstätten gesprochen hat und wo Raul zum Teil auch über seine Erfahrung als Mitarbeiter des RBB spricht.
Genau, ich würde jetzt mal weitergehen, wie gesagt, da unsere Zeit dann doch nicht unendlich ist, die Sehbehinderte, genau. Das sind jetzt aber die Leute, die Screenreader verwenden.
Genau, und das sind Menschen, die nicht sehen können oder weniger gut als der Schnitt. Um als blind zu gelten, musst du nicht quasi nur schwarz vor Augen haben die ganze Zeit. Es reicht auch, wenn das Bild signifikant schlechter ist als im Schnitt der Gesellschaft. Ja, die haben wir eigentlich schon ziemlich ausführlich in dieser Folge bisher behandelt. Also wir haben über Screenreader gesprochen, wir haben noch nicht über zum Beispiel Add-ons gesprochen, die Kontraste und erhöhen und Fonts austauschen, was nochmal das Internet viel, viel mehr barrierefreier macht, wenn man quasi schon noch etwas sehen kann, aber halt gut lesbare Fonts braucht. An der Stelle kann ich sagen, dass es halt also ich es sehr schade finde, dass so das Medium-Spiel für Sehbehinderte aktuell sehr, sehr, sehr inaccessible ist. Und da wünsche ich mir eigentlich Fortschritte, weil ich denke schon, dass es einige Spielkonzepte gibt, die als Hörspiel funktionieren würden und dass es dafür eigentlich nur Interfaces braucht.
Da muss deine Zunft noch vorangehen. Mhm. Was ich bei Sehbehinder da auch noch einaddieren würde als Aspekt ist Farbenblindheit, was ja auch eine Sache ist, die erstaunlich viele Leute betrifft. Das ist irgendwie so, je nachdem, welche konkrete Farbenblindheit es dann ist, ist es dann auch teilweise bis zu 10% der Bevölkerung und sowas. Also so Rot-Grün-Blindheit ist ja dann doch gerade bei Männern relativ weit verbreitet. Daraus resultiert zum Beispiel der Ratschlag, was ich mal gelernt hatte, wenn man Monitoring baut, also Überwachungssysteme auf Arbeit, ne, dann ist man ja zum Beispiel so versucht, einen Systemzustand darzustellen, als so eine Gradient von Grün, Gelb und Rot, wie es auf einer Ampel ist. Und mir wurde dann immer mal gesagt, nee, dafür nimmt man Blau-Gelb-Rot, weil halt viele Leute Rot-Grün-Blindheit haben und dann halt das Grün nicht vom Rot unterscheiden können. Das ist dann natürlich nur die allerwichtigste von diesen Unterscheidungen im Zweifelsfall.
Ja.
Und das ist ja zum Beispiel der Grund, warum in Spielen, wenn es zwei Fraktionen gibt, ist es meistens Blau gegen Rot oder Orange, weil das halt
inzwischen immer häufiger.
Ja, weil das halt Farben sind, die relativ eindeutig voneinander zu unterscheiden sind, auch wenn halt Personen bestimmte Arten von Farbenblindheit haben.
Neben Seh- und Hörbehinderung gibt es noch allgemeine motorische Einschränkungen. Ich würde fast sagen, das Internet hat diesen Menschen sehr geholfen, indem es quasi soziale Teilhabe digitalisiert hat und, naja, dann ist halt eben auch mal möglich, aus der eigenen Wohnung irgendwo auf eine Konferenz teilzunehmen. Insbesondere auch die Pandemie hat durch die ganzen Veranstaltungen, die auf einmal im Internet stattfinden mussten, die Barrierefreiheit für Menschen mit motorischen Einschränkungen immens verbessert.
Genau, hier hast du auch wieder das natürlich deine eigene Zunft erwähnt in den Notizen, das Thema, wenn man motorische Einschränkungen hat und Spiele spielen möchte, dann hat man ja das Problem, dass es halt so bestimmte Eingabemethoden gibt, also entweder halt Tastatur und Maus oder halt Controller. Und das hatte ich auch schon mal so in den Nachrichten mir vorbeiscrollen sehen, dass es da so Spezialcontroller gibt, wie hier dieser Adaptive Controller von Xbox.
Ja, der ist richtig genial. Der Adaptive Controller von Xbox hat quasi ein ganz simples Interface und quasi ist es so eine kleine Kiste, die du halt irgendwo hinlegen kannst und die quasi so zwei große analoge Zonen hat und noch ein paar Knöpfe. Aber das Geniale an diesem Controller, der hat lauter Inputs, wo du einfach Klinkenstecker reinstecken kannst und da kannst du irgendwie bereits existierende Knöpfe, die die Leute nutzen, reinstecken und die werden interpretiert als Knöpfe auf dem Controller. Und das ist ein fantastisches Beispiel von, die Developer von diesem Controller haben gewusst, wir können das nicht perfekt für alle designen, aber wir wissen, die Leute haben schon Knöpfe, die sie benutzen für andere Anwendungen und deswegen stellen wir einfach nur eine Schnittstelle für diese Knöpfe bereit, indem halt diese Klinkenbuchsen auf dem Controller überall sind und Leute können eben ihre existierenden präferierten Knöpfe dort einstecken und sie funktionieren mit unserem System.
Das ist also ein Meta-Controller sozusagen.
Es ist immer noch ein Adaptive. Glaube, er heißt Adaptive Controller.
Nee, das ist ja richtig. Macht ja Sinn. Also du kannst halt die Knöpfe adaptieren an deine Bedürfnisse.
Ein weiteres großes Feld von Behinderungen sind halt eben noch die kognitiven Behinderungen. Das sind allgemein Behinderungen, die Leistungsfähigkeit des Gehirns beeinträchtigen und die dann noch zu unterscheiden sind von psychischen Störungen, die quasi die Art und Weise des Denkens beeinflusst, um es jetzt mal so zu formulieren.
Dieses Thema Traumata zum Beispiel hatten wir ja gerade schon bei den Content Notes, dass man damit rechtzeitig gewarnt werden kann, wenn ein bestimmter Inhalt kommen könnte, der so ein Trauma nochmal triggern kann. Oder du hast hier auch andere bestimmte Störungen erwähnt, die dadurch verschärft werden können. Oder vielleicht kennt man das ja auch vom Rauchen zum Beispiel, dass da, wenn man sich das gerade versucht abzugewöhnen und dann wird man damit konfrontiert, dass andere Leute rauchen, dass man dann auch wieder dazu verleitet wird, weil das halt die Routine früher war und sowas, ne?
Ja, also psychische Störungen sind halt ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, weil es eben sehr, sehr, sehr individuell ist und auch sehr, sehr vielfältig. Da sind wir halt auch bei einer wichtigen Einteilung von Behinderungen in sichtbare und in unsichtbare Behinderungen. Und je nachdem, in welche von diesen Kategorien du fällst, ist es halt sehr viel einfacher oder sehr viel schwerer, bestimmte Hilfe einzufordern. Viele Menschen nehmen so intuitiv Behinderungen so als was Binäres dar. Es gibt quasi Menschen, die sind voll behindert und die brauchen Pflegestufe und die können gar nicht alleine Straßenbahn fahren. Und es gibt dann die normalen Leute, die ja keine Behinderung haben. Und dass es eigentlich ein ziemlicher Bullshit ist und dass es ein Spektrum ist und dass irgendwie Behinderungen alle Menschen betreffen und dass es eben auch durchaus Behinderungen gibt, die man Leuten nicht ansieht und Behinderungen gibt, die tagesformabhängig sind und die manchmal totale Probleme bereiten und Teilhabe vollkommen unmöglich machen und manchmal eben auch gar nicht stören und nicht mal auffallen, das will halt in den Kopf von vielen Leuten nicht so richtig rein. Das ist auch eine Sache, die mir immer mal wieder den Alltag sehr schwierig macht, weil ich habe halt drei von diesen unsichtbaren Behinderungen, die auch noch tagesformabhängig sind.
Ja, genau, dann das ist ja hier was unter Alltagsbarrieren in unseren Shownotes steht, wo ich dich schon vornherein schon überlegt habe, ob ich dich jetzt einfach bremsen soll, weil wir das ja hier besprechen wollen gerne, soweit das für dich passend ist, das halt auch öffentlich zu besprechen. Aber das ist vielleicht gerade wirklich sehr hilfreich, das zu illustrieren, weil ja, wie du sagtest, ich glaube nicht, dass es so binär ist, dass es nur Hilflosigkeit und Normalsein gibt, aber halt, es gibt halt bestimmte Behinderungen, die halt die man halt einfach lesen kann als Außenstehender, sowas halt wie ein Rollstuhl oder eine Gehhilfe oder auch meinetwegen halt die Armbinde, die auf eine starke Sehbehinderung hinweist, beziehungsweise dass die Leute dann halt einen Blindenstock verwenden und solche Sachen oder halt selbst auch sowas, also gegeben all der Probleme, die du über Gebärdensprache besprochen hast, aber dass Leute mit Gebärdensprache sprechen, das ist ja auch eine wahrnehmbare Sache, die kann man ja irgendwie sehen. Also gut, vielleicht nicht, wenn die Leute alleine unterwegs sind. Ja gut, da sehe ich, da bricht das schnell auseinander. Aber du hast ja mit Leiden zu tun, die man dir nicht so einfach von außen ansehen kann, wenn du die Straße entlang läufst.
Wenn es mir gerade gut geht.
Ah ja.
Ich möchte dich noch kurz korrigieren, so ein bisschen. Normal, also Behinderungen sind normal. Das ist Teil von Normalität, dass Menschen Behinderungen haben. Ich benutze normal, wenn dann wirklich nur in starken Anführungszeichen. Ja, das ist mir wichtig.
Ja, ich hatte es ja auch nur in Anführungszeichen verwendet. Ne?
Aber ich kann mal ein paar so ein bisschen Plausch aus meinem Alltag zu Behinderungen erzählen. Und das erste ist eine Geschichte, die mir wirklich ungelogen gestern passiert ist. Ich habe ADHS. Und Teile von der Symptomatik dieser Störung ist, dass es mir schwerfällt, Termine wahrzunehmen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie das in dem Pünktlichkeitsland Deutschland so ein bisschen Probleme bereiten könnte. Aber insbesondere bei der einen Institution, die für Unpünktlichkeit bekannt ist, wer will es mit mir sagen? Deutsche Bahn. Da habe ich echt wenig Verständnis dafür, dass die richtig scheiße zu mir sind in Bezug auf Pünktlichkeit. Das Problem ist das.
Na, schauen Sie mal, Herr Peterlas, wir haben schon so viele Ausgaben wegen unserer eigenen Unpünktlichkeit. Wenn wir jetzt noch Ausgaben haben wegen Ihrer Unpünktlichkeit, dann ist aber vorbei. Na, das ist überhaupt nicht klar.
Ja. Also die Sache ist die, ICE-Tickets. Wenn ihr die zu vernünftigen Preisen haben möchtet, dann haben die ja diese Zugbindung. Und das Geile ist, wenn die Bahn irgendwie eine Verspätung hat, dann kann die Zugbindung für euch zwar aufgehoben werden, wenn ihr aber aufgrund einer Behinderung einen Zug nicht bekommen könnt, ja, da kann die Bahn halt leider nichts tun. Und dann müsst ihr halt, wenn das mitten auf dem Bahnhof, mitten in der Republik passiert, dann müsst ihr halt einfach dort nochmal ein neues Ticket kaufen an dem Tag, an dem ihr fahrt, was natürlich dann da auch nochmal viel teurer ist. Und irgendwo sie dieses, ja, ich muss das Vierfache von meinem Ticketpreis nochmal als Strafe dafür zahlen, dass ich, sorry, auf einem Bahnhof gerade von einer wichtigen E-Mail abgelenkt wurde und mir die Zeit vergessen habe und mir vergessen habe, einen Timer zu stellen und deswegen leider nur am Bahnsteig war, als der Zug gerade dabei war abzufahren und nicht mindestens 30 Sekunden früher.
Wer jetzt übrigens aus dem Publikum gerade denkt, ja genau, stell dir doch einfach einen Timer, dann wäre das Problem gelöst. Das hatten wir auch schon im Vorgespräch, als wir über die Punkte gesprochen haben. Und das Problem ist ja auch genau das, wenn es so einfach wäre, ne?
Wenn es so einfach wäre und wenn ich mir einfach meinen Timer gestellt hätte und wenn ich dann auch den Timer sehe und nicht ignoriere, weil ich gerade noch von der Mail abgelenkt bin und so weiter und so fort.
Also vielleicht, um es ganz plakativ zu sagen, weil vielleicht dieses Beispiel schon an mehr Leuten mal vorbeigekommen ist, halt jemand, der halt an ADHS wirklich leidet, zu sagen, dann organisier dich doch einfach besser. Das ist halt zu sagen, zu einem Depressiven, ja, lach doch mal wieder. Das ist ja so ein Plattitüdenbeispiel, deswegen glaube ich, macht das vielleicht die Situation klar für wer halt damit noch nicht konfrontiert worden ist.
Das ist halt so eine Alltagsbarriere, die ich habe, die mich auch schon, glaube ich, wahrscheinlich im letzten Jahr um die 500 Euro gekostet hat, für die ich absolut kein Verständnis habe und für die ich tatsächlich, wo ich inzwischen auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes angeschrieben habe, damit die mal rechtlich prüfen, ob das, was die Bahn da tut, legal ist, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das mit diesen Fahrpreisen, weil es eben spezifisch auch sehr nachteilig ist für Menschen mit ADHS, nicht ganz legal sein kann.
Ja, wir hatten auch im Vorgespräch überlegt, was eigentlich eine mögliche politische Forderung ist, die man hier stellen kann. weil diese, also wir sind ein bisschen in Debatten gekommen, ob man das Tarifsystem der Deutschen Bahn grundlegend reformieren müsste. Also ich meine, wir sind ja hier alle, glaube ich, große Freunde des Flatrate-Tickets, wobei natürlich das Deutschland-Ticket, was jetzt kommt, auch nicht für ICE gelten würde. Aber also was ich mir als politische Forderung vorstellen könnte, wäre zu sagen, halt jemand, der eine entsprechende, der halt die entsprechende Behinderung hat, hätte die Möglichkeit, die Sparpreistickets ohne Zugbindung zu bekommen. Was natürlich wieder die Frage ist, wie sich das in der Organisation der Deutschen Bahn darstellt, weil die Plätze ja kontingentiert sind und deswegen an Züge gebunden sind. Also es ist auch alles gar nicht so einfach, das ist ja das Problem.
Ich meine, es gibt ja nicht so viele Behinderungen, die jetzt sich so stark auf Pünktlichkeit ausüben. Und es passiert mir auch nicht jedes Mal. Es passiert mir halt oft genug, dass es teuer ist für mich und dass ich nicht einsehe, warum ich jetzt diese extra Steuer für ADS abführen muss bei der Bahn. Da halt einfach mal zu sagen, ja, wenn halt mal jemand wirklich spezifisch aufgrund einer Behinderung einen Zug verpasst, dass man da nicht als Bahn sagen kann, ja, dann heben wir die Zugbindung eben mal auf, weil das machen wir auch, wenn uns ein Baum auf die Strecke fällt und der Zug deswegen zu spät war, weil dafür können wir zwar auch nichts, aber wir heben dir trotzdem die Zugbindung auf. Das verstehe ich halt nicht, warum das nicht möglich ist.
Genau, also jetzt, glaube ich, sollten wir tatsächlich eine Musikpause machen, weil so langsam die Zeit erreicht ist, dass wir die Radiohörer verabschieden müssen aufgrund von Zeitsachen. Das ist jetzt leider mit dem Schnitt ein bisschen schwierig zu sagen, wann das genau passieren wird. Aber ich denke mal, das wird sich dann zeigen. Wir werden es irgendwie hinbekommen, euch reinzuwirken. auf jeden Fall, wir werden es irgendwie hinbekommen, das hier ja plausibel abzugrenzen. Auf jeden Fall wird es hier noch eine letzte Runde geben, die es dann im Podcast gibt, so wie auch schon öfter jetzt die letzten Monate wieder. Die hört ihr dann, wenn ihr auf c3d2.de geht und dort im Menüpunkt Pentaradio euch die entsprechende Sendung raussucht. Da das hier voraufgezeichnet und vorproduziert ist, wird das dann auch zum Zeitpunkt der Ausstrahlung im Radio auch definitiv schon verfügbar sein. Ansonsten findet ihr uns auch in allen gängigen Podcast-Apps unter dem Suchwort Pentaradio. Zumindest alle, die nicht kommerzielle Feudalherrschaften wie Spotify sind. Ob wir da sind, das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Kann sein, dass wir da nicht sind. Und wenn nicht, dann ist es auch gut so.
Wir hoffen es, dass wir da nicht sind.
Ja, genau. Na, ich weiß nicht, ob die nicht automatisiert das Apple-Verzeichnis abgrasen. Das mag ich nicht ausschließen.
Eine Weile gab es da Versuche, das zu tun.
Also Spotify, wenn nicht, wenn ihr euch uns über Spotify hört, bitte abschalten. bitte zu einem freien Podcast-Player wechseln. Es gibt eine große Auswahl in den einschlägigen App-Stores, sei es freie, sei es kommerzielle. Ansonsten hören wir uns dann gleich im Podcast wieder nach dieser Musikpause oder dann im nächsten Monat auch im Radio. Bis dahin, euch eine schöne Zeit und jetzt kommt die Musik.
make it all too clear. Have these colors, watch them shine. You say just what they want to hear.
Hier ist immer noch das Penta-Radio, jetzt nur für die Podcast-Hörer, ganz heiß ex und exklusiv. Das kriegt ihr nirgendwo anders. Beta Lars war gerade dabei, heiß. Alltagsbarrieren zu beschreiben. Sehr gut. Die Deutsche Bahn hat mir jetzt schon ausführlich gebasht, aber es gibt hier noch so ein paar andere Punkte auf der Liste.
Ja, wo wir gerade bei Barrieren sind, für die ich überhaupt kein Verständnis habe. Wisst ihr eigentlich, was das für ein furchtbarer bürokratischer Akt ist, einen Behindertenausweis zu beantragen?
Na, aber Herr Beterlaus, das müssen Sie schon verstehen. Wir müssen hier eine ausführliche Prüfung machen, damit wir hier nicht den Ausweis fälschlicherweise ausstellen. Das ist Ihnen doch hoffentlich klar.
Aber könntet ihr denn doch nicht bitte wenigstens auf eure fucking Webseite die richtige Adresse von dem richtigen Sozialamt auf der Map einzeichnen, zu dem ich hin muss, damit ich nicht dreimal fahren muss, weil ich es verpeile?
Für die Richtigkeit der dargestellten Angaben kann leider keine Haftung übernommen werden.
Ja. Nee, das ist wirklich großartig. Also Dresden hat richtig viele Sozialämter und tatsächlich das Sozialamt an der Technischen Sammlung, das kann zwar Anträge auf einen Behindertenausweis annehmen, aber das kann die sich nicht angucken. Das heißt, wenn du möchtest, dass sich jemand qualifiziert, dass du es anguckst, musst du in die Stadt fahren. Das ist da beim Zwinger irgendwie nochmal so ein Bürogebäude. Ja, das habe ich auch in dieser Antragsphase gemerkt. Und
also heute Penta-Radio-Praxistipps.
Ich habe sowohl bei meiner ADHS-Diagnostik als auch bei meinem dem Antrag auf meinen Behindertenausweis irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Fähigkeit, diese Diagnostik zu organisieren und die Fähigkeit, diesen Ausweis zu beantragen, fast schon der Beweis ist, dass man es nicht braucht.
Ja.
Weil es so komplex ist. Aber auf der anderen Seite, es hat mich halt auch, ja, also der Behördengang, um den Ausweis zu beantragen, hat bei mir fast ein Jahr gedauert, weil ich es einfach administrativ nicht hinbekommen habe, obwohl es ja eigentlich nur ein Formular ist, das man da abgeben muss. Und dann musst du noch den zweiten Bogen ausfüllen zu psychischen Erkrankungen, den du im Internet nicht findest, sondern die dir irgendwie dann nur von der Stelle gegeben wird.
Da ist natürlich dann die ganze Frage, warum kann man nicht diese ganzen Formulare einfach elektronisch einreichen, dass man sich, also das, es ist wieder genau dieses Motiv, also ja, es sind die Probleme, treffen am allermeisten natürlich die behinderten Menschen, sei es halt jetzt sowas wie Bürokratie, sei es halt sowas wie ein fehlender Bordsteinabsenkung, aber es werden ja auch Verbesserungen, die am Ende allen was bringen würden, wenn die Bürokratie reibungsloser funktionieren würde, ne? Wenn man endlich mal den ganzen Scheiß auch wirklich online machen könnte.
Oder wenn es auch mal irgendwie vernünftige Standards gäbe, für was ein fucking Behördenformular sein sollte. Ja. Wirklich, das war peinlich. Da war so ein Beiblatt drin, das hast du im Amt bekommen, wenn du den Ausweis dort einreichst. Und da musst du quasi bei deinem, also das ist halt spezifisch für verschiedene Behinderungen, und bei psychischen Störungen musstest du quasi so Ja-Nein-Fragen beantworten, war die Formulierung auf dem Fragebogen, glaube ich, zu deiner Behinderung. Da steht einfach Berufstätigkeit, Ja-Nein. Geil, ich bin Freelancer, was soll ich denn da bitte ankreuzen?
Na, beides.
Vollzeit, ja, nein. Freunde außerhalb der Familie, ja, nein.
Moment, was? Warum wollen die das wissen?
Psychische Störungen können sich darauf auswirken, und auch Behinderung auch im Allgemeinen, aber jetzt insbesondere auch psychische Störung, auf dein Sozialleben und ob du es eben schaffst, ein gesundes soziales Umfeld zu erhalten. Und wenn du damit Probleme hast, dann kann dir tatsächlich im Rahmen von Eingliederungshilfe dabei geholfen werden, dass du irgendwie soziale Kontakte knüpfst, dass du irgendwie Hilfe bei Partnerschaft bekommst, dass du irgendwie Hilfe bei Behördengängen bekommst. Und es muss halt quasi festgestellt werden, in welchen Lebensbereichen also quasi in welchen kritischen Lebensbereichen, die quasi so zu den Grundbedürfnissen von Menschen dazugehören, in welchen Lebensbereichen du Assistenz brauchst. Aber das Formular, also bei dem Formular, das gemacht wurde, wo Leute angeben sollen, in welchen Bereichen sie Probleme haben, hat offensichtlich niemand daran gedacht, dass es auch den Bereich Bürokratie gibt und dass dieses Formular komplett missverständlich ist. Und ich meine, ich bin sehr dankbar darüber, dass sie wenigstens ein Freitextfeld gelassen haben, wo ich einfach sinnvoll verständlich das hinschreiben könnte, wo ich Probleme habe und wo ich eben auch gerade keine Probleme habe. Aber dann, warum gibt es oben die Kreuzelfragen, wenn es
für die Vorsortierung.
Mhm. Und warum mache ich mir die Arbeit und nicht das Amt?
Schauen Sie, Herr Beterlaas, unsere Bürokratie ist chronisch unterbesetzt, weil wir leider die Schuldenbremse einhalten müssen. Das muss Ihnen hoffentlich klar sein.
Bist du ganz sicher, dass kompliziertere Formulare dabei helfen, Bürokratie abzubauen?
Ich muss jetzt ganz ehrlich antworten, dafür kenne ich diese Prozesse in der Bürokratie nicht hinreichend, um das beurteilen zu können.
Naja, aber wir wissen ja schon, wie die Bearbeitung erfolgt. Falls das Formular dann irgendwie noch digital bearbeitet wird, muss sich da in der Behörde jemand hinsetzen und das händisch digitalisieren. Und das ist natürlich deutlich einfacher, wenn er die Kreuzchen digitalisiert, als wenn er deinen Freitext abschreibt.
Ich übe gerade die größtmögliche Zurückhaltung, nicht in einen kompletten Rant über Digitalisierung in Deutschland rauszubrechen, weil ich weiß, dass das gerade nicht das Thema ist.
Aber selbst da, also halt einfach mal sinnvollere Fragestellungen, zum Beispiel, ja, also wie zufrieden bist du gerade mit deinem, also ja.
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben? Ja, nein.
Nein, das Problem ist, diese schönen wissenschaftlichen Formulierungen, so wie zufrieden sind Sie gerade mit Ihrem sozialen Umfeld, es ist zwar sehr präzise und das macht mich als autistische Person sehr glücklich, solche präzisen Formulare zu bekommen. Am besten noch mit Skala von 1 bis 5. Aber das ist natürlich wieder absolut keine leichte Sprache und teilweise dann eben für Menschen mit kognitiven Behinderungen wieder sehr problematisch. Und wahrscheinlich gibt es da keine gute, einfache Antwort, um das eine perfekte Formular zu machen, mit dem quasi alle Behinderten perfekt abgebildet werden können, aber irgendwie ein bisschen besser als das, was es aktuell gibt, muss es doch geben.
Das war auch so meine Intuition, es müsste wahrscheinlich unterschiedliche Formulierungen geben, aber das würde wahrscheinlich am Gleichbehandlungsgrundsatz scheitern, dass das dann wieder nicht erlaubt ist oder so. Oder dass, wie würde man diesen Prozess abbilden?
Gleichbehandlung heißt ja Gleichbehandlung, also es wäre entsprechend des Gleichbehandlungsgrundsatzes, wenn Menschen, die auf leichte Sprache angewiesen sind, vernünftige Formulare in leichter Sprache bekommen würden. Das ist ja genau der Gleichbehandlungsgrundsatz. Menschen, die verschiedene Bedürfnisse haben, quasi genau das gleiche Formular geben, ist ja, also wir können es mit Sprachen einfach machen. Wenn du einer Person, die Sorbisch spricht, ein deutsches Formular gibst und einer Person, die Deutsch spricht, ein deutsches Formular gibst, ist es keine Gleichbehandlung.
Ja, nee, das stimmt. Ja. Was ich mich jetzt auch so gefragt habe, ist, wäre es nicht wirklich am einfachsten, wenn das der Psychotherapeut oder der Psychologe so eine Einschätzung mit dir durchführen würde und würde dann auf die konkreten Bedürfnisse der Person eingehen und würde dann halt am Ende irgendwie meinetwegen auch das standardisierte Formular ausfüllen, um anzukreuzen, welche bestimmten Leistungen irgendwie erforderlich sind aus seiner medizinischen Einschätzung heraus oder ihrer medizinischen Einschätzung. Aber ja, das Problem, das scheitert dann wahrscheinlich wieder daran, dass dann wieder sowieso schon unterbesetzte psychotherapeutische Branche dann wieder noch mehr Aufgaben hätte.
Zumal diese Rücksprachen mit den behandelnden Ärzten durch das Sozialamt ja auch passieren. Das ist ja das Absurde. Also die stecken da schon so ein ziemlich, also wenn ich das richtig verstanden habe, stecken die da schon einen ziemlichen Aufwand rein, um quasi nachzuweisen oder also zumindest plausibel genug nachzuweisen, dass die Leute, die Störungen, also angeben, auch tatsächlich genau diese Störungen haben. Aber trotzdem brauchen die wahrscheinlich erstmal diese Anfangsgrundlage quasi, wo müssen wir nachgucken, also welche Bedürfnisse müssen wir überhaupt prüfen, was können wir einfach ignorieren? Und dafür gibt es wahrscheinlich ein bisschen die Formulare, aber wie gesagt, es sind halt nicht besonders barrierefreie Formulare und ich finde, dieser ganze Prozess um die Beantragung von Behindertenausweisen müsste irgendwie barrierefrei geschaltet werden. Beziehungsweise Bürokratie allgemein, und da sind wir auch wieder bei Steuern. Ach.
Zumindest kann man die Steuerformulare alle per Computer abgeben. Wenn man die undurchdringliche Sprache versteht.
Du musst halt wissen, dass du in der Nebenkostenabrechnung nachgucken musst, wie viel dein Gärtner gekostet hat, und dass du das dann auch noch auf deine Steuererklärung tun kannst, damit du irgendwie 5 € vom Staat zurückbekommst.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber zumindest ist das ein Zettel, wo tatsächlich explizit draufsteht, hier, das ist der Teil, den du dem Finanzamt geben kannst. Also das, ja, es gibt so viele solche Beispiele, ich glaube, das ist noch das am wenigsten Schlimme davon.
Aber ich lese doch nicht den Zettel.
Ja, ich weiß, wohin du gehst, ja, okay. Ich meine auch nicht, dass es gut ist oder so, ne?
Und es kann doch nicht sein, dass Leute ein Spezialinteresse für Steuerwesen brauchen und dann irgendwie 20, 30, 40, 50% weniger Steuern zahlen, und Leute, die halt dieses Spezialinteresse nicht haben, dann mehr zahlen, als sie eigentlich müssten. Das ist doch nicht gerecht.
Naja, in unserer modernen arbeitsteiligen Gesellschaft ist halt diese Aufgabe an den Steuerberater ausgelagert. Zumindest in der Theorie, ne?
Ja, aber den musst du dir halt auch eben erstmal leisten können.
Ja, genau, das ist das Erste. In der Theorie ist das dann nämlich halt so. In der Praxis ist es ja auch so, ich war ja jetzt beim Steuerberater, als ich mein freiberufliches Gewerbe angemeldet hatte, und der meinte auch so zu mir, ja, ich gebe Ihnen jetzt hier die Beratung mit, damit Sie es selber machen können, weil ich überhaupt nicht die Zeit hätte, Steuererklärung für Sie zu machen, selbst wenn Sie es irgendwie wollten. Ich habe noch so viel mit den Covid-Hilfen von 2020 zu tun, und das war am Anfang 2022, dass ich noch überhaupt nicht weiß, wo mir überhaupt der Kopf steht.
Das macht ja mich total euphorisch gerade, weil ich habe meine Steuererklärung auch noch nicht abgegeben.
Also das ist der aktuelle Wasserstand, oder zumindest, wie gesagt, der Wasserstand vom Mai, dass sie noch irgendwie die Steuererklärung für 2020 nacharbeiten, bevor sie irgendwann mal auf die aktuellen kommen. Also ich glaube irgendwie, das deutsche Steuersystem wird hier auch keiner von uns verteidigen. Du hast hier noch die Löffeltheorie aufgeschrieben.
Ah, ich hab die vergessen, in der großen Radiofolge zu sagen. Naja, also, es gibt die Löffeltheorie, und das ist tatsächlich eine sehr gute Eselsbrücke, um auch insbesondere eben diese tagesformabhängigen Behinderungen besser zu verstehen. Löffel sind eine unspezifische Einheit für Energie, die man an einem Tag hat. Und jede Teilhabe, sei es nun Wäsche waschen oder in einen Café gehen, kostet dich halt Löffel. Und Löffel können eben eingespart werden, zum Beispiel indem eine Person, die eigentlich schon ein bisschen gehen kann, aber sehr viel Kraft dafür braucht, auch ab und zu mal den Rollstuhl benutzt. Und Löffel können eben aber vor allem auch nur durch Pausen regeneriert werden. Jetzt gibt es die erweiterte Löffeltheorie. Die fügt nämlich noch Gabeln und Messer hinzu. Eine Gabel liegt in deinem Löffelfach, und die verhindert, dass du Löffel ausgeben kannst. Eine Gabe für mich ist zum Beispiel eine tickende Uhr, die verhindert, dass ich mich in einem Büro konzentrieren kann und dort Arbeit verrichten kann. Und dann habe ich zwar irgendwie keine mentale Energie verbraucht, dann habe ich aber auch irgendwie den ganzen Tag nichts geschafft. Das ist auch nicht großartig. Und ein Messer? Naja, wenn du eigentlich keine Löffel mehr hast, aber trotzdem noch irgendwie Energie ausgeben musst für dein Leben, dann musst du halt ins Messerfach greifen, und das tut weh. Und Messer sind auch schwerer zu regenerieren als Löffel. Und das war die erweiterte Bestecktheorie.
Das erinnert mich so ein bisschen daran, wie introvertierte Menschen beschrieben werden, also vielleicht zu Extrovertierten. Und das wird ja allgemein so beschrieben, als introvertierte Personen verbrauchen Energie, wenn sie mit anderen Menschen interagieren, und regenerieren sie, wenn sie für sich alleine sind. Und bei extrovertierten Personen halt andersrum. Und das ist ja dann quasi auch so eine Sache, naja, quasi, nur dass es halt nicht einfach nur soziale Interaktion ist, sondern es ist halt wirklich, um alles zu tun, ist halt quasi eine bestimmte Menge von Aufwand erforderlich. Und man kann dann halt, wenn es halt den behinderten Personen einfach gemacht wird durch barrierefreies Design von Objekten, von Prozessen, dass sie halt durch ihren Alltag kommen, können sie halt dann insgesamt mehr machen, als wenn man schon einen Schritt aus dem Haus macht, ist sofort an so einem Bordstein, der nicht abgesenkt ist, und denkt, jetzt ist der Tag schon wieder gelaufen.
Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein richtig schönes Beispiel, das eben verdeutlicht, warum dieses, naja, halt, es geht irgendwie, kann halt nicht immer die Antwort sein.
Es ist dieses Death by a Thousand Paper Cuts, was ich vorhin meinte, ne?
Ja.
Es ist halt nicht irgendwie, man wird mit dem Messer erstochen, aber man wird halt schrittweise ausgeblutet durch immer mehr, durch die ständige kleine Nervereien und sowas.
Und wenn ich als behinderte Person für meinen Einkauf 10 mehr Löffel ausgeben muss als eine nicht behinderte Person, dann ist das immer noch irgendwann ein riesengroßes Problem. Und wir haben diese totale Inklusion quasi erst geschafft, wenn diese ganzen Löffeldifferenzen irgendwann ausgeglichen sind. Und das ist natürlich ein absolut utopisches Stadium, das wir nie erreichen werden. Also so, dass es quasi gar keinen Unterschied mehr macht, ob du eine Behinderung hast oder nicht. Ich glaube, das werden wir realistisch nie erreichen können. Aber dass es immer weniger Unterschied macht, das ist auf jeden Fall ein erstrebenswertes Ziel. Und wie wir eben an Bordstein, über die sich auch Mütter mit Kinderwagen freuen, gelernt haben, Barrierefreiheit ist für alle gut.
Ja.
Zum Thema Löffeltheorie habe ich euch noch den Zeit-Alles-Gesagt-Podcast mit Marina Weißbrand verlinkt, wo sie unter anderem über ihr Chronic-Fatigue-Syndrom berichtet. Genau, falls euch der Name nichts sagt und Twitter noch existiert, Aphelia, könnte euch begegnet sein.
Ja, genau. Also wir hatten jetzt schon viele Sachen, wo es hakt. Wir haben, glaube ich, hier noch auf der Liste den Punkt Verbesserungsvorschläge und beziehungsweise Knigge für EndnutzerInnen. Also was kann man machen, um, wenn man auch vielleicht nicht selber betroffen ist von Behinderung, gut, was ja, wie wir gelernt haben, wahrscheinlich sogar eventuell unwahrscheinlich ist, ne, dass man tatsächlich von all diesen Sachen aber wirklich gar nicht betroffen ist oder zumindest irgendwann mal betroffen sein wird.
Wenn du da jetzt schon mal davon anfängst, kann ich da noch mal verweisen auf den Vrindt-Podcast, wo Raul sowas sagt wie, man kann sich das ja noch mal vorstellen. Also alle Menschen sind auf alle Fälle hilfsbedürftig, wenn sie geboren werden. Und die meisten werden auch gegen Ende ihres Lebens wieder hilfsbedürftig.
Ja.
Und auch da merkt man, wie wichtig so gesellschaftliches Entgegenkommen in diesen Phasen auch ist. Aber ja, Knigge, als normale Menschen, das Wichtige bei Assistenz, also quasi Menschen mit Behinderung helfen, ist halt, ihr solltet das tun, um das ihr gebeten werdet. Das heißt, nicht mehr und auch nicht weniger. Das sind beides Sachen, die unschön sind. Wir haben gerade über Personen im Rollstuhl gesprochen. Ich habe mal auf Twitter wahrscheinlich die Geschichte von einer Frau in einem gehört, die einen Rollstuhl im Alltag benutzt. Sie kann allerdings trotzdem kurze Entfernungen problemlos gehen. Also okay, relativ problemlos. Und die wollte halt einfach in einem Vergnügungspark in ein Fahrgeschäft einsteigen und ist dann mit ihrem Rollstuhl hingefahren und die Angestellten haben einfach gesagt, ja, Person Rollstuhl, wissen wir, wie wir die reinhieven müssen in die Maschine und los geht's. Aber eine Person fragen, brauchst du das gerade, beziehungsweise im Idealfall gar nicht fragen, sondern sich einfach sagen lassen, was gebraucht wird und reintragen war in dem Fall wirklich vollkommen unangemessen. Das haben die einfach gar nicht gemacht und bei Assistenz müsst ihr halt euch wirklich im Klaren sein, dass halt übergriffige Hilfe ist halt genauso oder irgendwie anders fies wie zu wenig Hilfe.
Ja, ich glaube, die Betroffenen möchten ja im Zweifelsfall auch nicht infantilisiert werden, ne?
Richtig.
Das,
oder beziehungsweise wie ein Baby behandelt werden.
Ja, genau, ne? Das ist ja genau das, ne?
Leichte Sprache.
Achso, das war jetzt quasi die, ja, genau. Ja. Ich sehe, ja. Ja, der Grund, warum die Sendung Barrierefreiheit heißt und nicht Accessibility.
Ja, wir können gleich noch über das Coloradio und Barrierefreiheit sprechen.
Ja, gut.
Und eben insbesondere, wenn ihr Assistenz anbietet, die irgendwie damit zu tun hat, dass ihr eine Person anfasst oder auch, dass ihr in die persönlichen Sachen von einer Person geht, kündigt das bitte vorher an. Also einfach so sagen, zum Beispiel, wenn euch jetzt eine blinde Person am Bahnhof am Eingang steht und bittet, dass sie zur Information geführt wird. Dann sagt einfach an, hey, ich halte Ihnen gerade meinen Arm hin, können Sie sich einhaken und fasst die Person nicht einfach an und zerrt sie irgendwie hin zur Information, auch wenn sie gerade darum gebeten hat. Dieses, dass die Person halt irgendwie noch ihre Würde bewahren und auch ihre Selbstständigkeit bewahren und trotzdem selbst entscheiden, welche Assistenz sie wie haben möchten, das ist auch extrem wichtig. Da gelten eben die Grundsätze Assistenz, so viel wie nötig und so wenig wie möglich und eben auch ankündigen und nachfragen, wenn Hilfe geleistet wird.
Ja, es ist ja letztendlich, kann man auch sagen, eigentlich behandle die anderen so, wie du selbst behandelt werden möchtest, was ja eigentlich so ein ganz fundamentaler moralischer Grundsatz ist. Das Problem ist dann natürlich im Alltag, dass wir in unseren Routinen so drinne stecken und darüber einfach nicht hinreichend nachdenken in dem Moment. Das ist ja gar nicht mal böswilliges Verhalten, ne?
Und dass es auch einfach schwierig ist, sich so in einer Situation, zu der man selbst überhaupt keinen Bezug hat, weil eben viele Menschen doch, also selbst ich als Person, die irgendwie im Aktivismus drinsteckt und so weiter, auch ich habe bei Behinderungen, die mich nicht selbst betreffen, Schwierigkeiten, mir Sachen vorzustellen und muss da eben halt auf die Erfahrungen von Menschen vertrauen, die es eben Tag für Tag erleben. Was auch noch quasi im Web so ein paar wichtige Grundsätze sind, neben Bildbeschreibungen und Content Notes, sind, um jetzt auf meine eigenen Behinderungen zu sprechen zu kommen, nicht alle Menschen verstehen immer Ironie. Nicht allen Menschen fällt es einfach, so aus dem Ton einer Textnachricht rauszulesen, wie denn die eigentlich gemeint ist. Insbesondere, wenn was doppeldeutig ist. Einfach mal irgendwie /sarcasm/silly/serious oder sowas hinzuschreiben, das hilft extrem, auch so Missverständnissen vorzubeugen. Aber insbesondere eben für Menschen, die autistisch sind, ist es eine immense Hilfe.
Das hat mich jetzt kurz überrascht, dass du das in dem Kontext ansprichst, weil das habe ich einfach immer als allgemeines Problem wahrgenommen, aber natürlich wieder der Hinweis, das betrifft diese konkreten Leute besonders, ne?
Ja.
Da ist mir auch so jetzt gerade fundamental der Gedanke gekommen, ich meine, ich habe jetzt in dieser Sendung bereits mehrere Male zum Himmel schreienden Sarkasmus verwendet. Wenn wir jetzt ein automatisch erstelltes Transkript hätten, würde das auch nicht durchkommen wahrscheinlich, ne? Also vielleicht würde es aus dem Kontext klar werden, aber es gäbe auch sicherlich keinen Sarkasm-Tag dafür. Also mal gucken, wann der Computer den Tonfall hinreichend analysieren kann. Was ich so gesehen habe aus der KI-Entwicklung oder aus konkreten KI-Meldungen, würde das, glaube ich, noch eine Weile dauern.
Deswegen, aber das Tolle an zum Beispiel so Transkripten, Video-Transcribing ist, oder auch Audio-Transcribing, ist halt nicht perfekt. Aber es ist halt schon mal relativ gut. Und zum einen bedeutet das halt, Menschen, selbst wenn sich niemand drum gekümmert hat, auf ihrem Telefon relativ problemlos ganz okaye Untertitel sich automatisch generieren können. Aber für Menschen, die tatsächlich ordentliche Untertitel schreiben möchten, sind diese Tools großartige Arbeitsgrundlagen. Es macht einen ziemlich großen Zeitunterschied, ob du halt bei einem Video den Output von der KI nochmal irgendwie durchgehst und korrigierst, versus ob du ein Video komplett manuell transkribieren. Ja, schöne, leichte Sprache.
Naja, und Untertiteln, ne? Ja, also aus eigener Erfahrung irgendwie so Faktor 6-10 Slowdown, wenn man wie mitschreiben will, versus wenn ich irgendwie nur nachkorrigieren muss, dann geht es schon deutlich schneller.
Ich glaube, bei diesem, was mich immer so ein bisschen nervt, wenn ich öffentlich spreche, mir sind ja Content-Warnungen eigentlich schon wichtig. Aber gerade in dem Gesprächsfetzen nochmal diesen Interrupt zu bekommen, ja, dass ich, bevor ich etwas sage, was ein Thema betrifft, wo ich meine, dass eine Content-Note dazugehört, daran zu denken, das auch anzukündigen, das ist tatsächlich. Das schaffe ich, glaube ich, im Privaten relativ gut. Aber wenn dann noch diese Anspannung des öffentlichen Sprechens ist, da habe ich damit riesige Probleme. Und das ist mir jetzt gerade beim Podcast auch an einigen Stellen aufgefallen, wo ich gesagt habe, oh, wir haben gerade über ein Thema gesprochen, wo ich eigentlich Content Notes setzen würde.
Naja, Löffeltheorie, ne? Du hast gerade schon so viele Löffel, die du jonglierst. Du willst gerade irgendwie gut formulieren, ne? Du musst deinen roten Faden dir irgendwie vor Augen behalten. Du musst dran denken, dass du
charismatisch sein und betonen.
Ja, genau. Ne? Siehst du, du hast so viele Konsens, die du gleichzeitig erfüllen willst. Leichte Sprache verwenden, gendern, dass du auch nichts faktisch Falsches sagen willst und so weiter. Ne? Das, und dann auch noch daran zu denken, auch noch Content Warnings zu machen. Also irgendwann wird es dann halt zu viel. Ne?
Und irgendwann hilft es dann aber wahrscheinlich trotzdem, wenn nochmal nachher jemand durchgeht und quasi über welche Themen wurden denn geredet, in welchen Kapiteln, das irgendwie nochmal dran zu schreiben.
Ja.
Das ist quasi Menschen trotzdem noch irgendwie möglich ist, das Format zu nutzen und sie sich dann quasi dann im Podcast ansehen können, um was geht's denn, in welche Kapitel möchte ich eventuell gerade überspringen.
Ja, ja, da legst du auch einen Finger in die Wunde. Das Problem ist natürlich, dass das auch, ich will jetzt einfach sagen, nee, das ist, dauert mir zu lange, mache ich nicht, aber ich habe halt auch eine begrenzte Zeit, die ich dafür habe, diesen Podcast nachzuarbeiten und ich weiß, in Anbetracht dessen, dass jetzt die Aufzeichnung seit 2 Stunden, 18 Minuten läuft, da fliegt durchaus einiges raus, weil wir auch zwischendurch Gespräche hatten und sowas, aber da wird auf jeden Fall einiges zu schneiden sein und ich denke mal, dass ich das, dass auch da das Problem ist, wenn ich da jetzt noch Content Warnings noch machen müsste, würde wahrscheinlich heißen, ich muss es noch ein drittes oder viertes Mal durchhören, weil ich das nicht beim Schneiden dran denken werde.
Mhm.
Oder nicht die hinreichende Aufmerksamkeit dafür haben werde, um das zuverlässig tatsächlich zu finden und das, ja, da kann ich eigentlich nur sagen, im Zweifelsfall ist Hilfe gewünscht. Es ist ja hier ein nicht kommerzielles Projekt. Ne? Ich werde jetzt hier nicht losgehen und sagen, ja, wie ihr müsst jetzt hier spenden, damit ich irgendwie Leute dafür einstellen kann oder so. Und ja, dass ich die Zeit dafür selber aufbringen kann, kann ich nicht versprechen. Aber es werden sich Leute finden, die sagen, wir machen noch diese Notizen ran, an vielleicht auch an bestehende Sendungen, die schon im Archiv sind. Dann können wir auch noch die Shownotes dementsprechend anpassen, wenn jemand sich gewillt ist, dem damit zu helfen, dann ist das gern ein Beitrag, der geleistet werden kann. Aber ich werde euch auch nicht darauf verpflichten, natürlich. Wie auch.
Es ist natürlich auch immer so ein bisschen dieses Barrierefreiheit als Utopie und auch so, was sind denn Erwartungen? Also ich glaube, das Coloradio muss jetzt nicht Barrierefreiheitsstandards erfüllen, die nicht mal die ARD-Mediathek kann. Zum Beispiel die ARD-Mediathek darauf hinweisen, ja, es wäre doch mal geil, wenn ihr irgendwie Content-Warnungen setzen könntet und wenn dann nochmal jemand durch eine Wild durchgeht und transkribiert, über was da wo gesprochen wird und da irgendwie in der Mediathek Links zum Skippen einfügt.
Ja, das ist halt die Sache, die machen das halt professionell, also im Sinne von, die werden halt dafür bezahlt, das zu machen.
Ja, aber die machen das nicht.
Ja, genau, ne? Aber ich meine, dadurch hat man einen anderen Anspruch, den man an sie stellen kann, als halt an ein Freiwilligenprojekt wie auch Coloradio, ne?
Und es braucht die freiwilligen Projekte, die das aus Liebe tun und die zeigen, dass es auch besser geht, ja, damit die ARD dafür motiviert wird, auch mal das Bare Minimum zu tun. Aber das heißt natürlich auch, dass man das nicht von jedem freiwilligen Projekt erwarten kann. Darf ich übrigens mal einen ganz kleinen Mini-Rant über Gendern machen?
Renten Sie bitte. Wir sind ja hier unter uns.
Ich finde Gendern tatsächlich wichtig. Und ich finde es auch unfassbar frustrierend, dass es zum Beispiel eigentlich für mich in der deutschen Sprache nicht so wirklich viele passende Begriffe gibt.
Also im Sinne von NB-Pronomen.
Ja, nicht binäre Pronomen. Apropos, ich meine, ich tue das selbst auch oft genug mit mir, aber das mit dem Herr Beterlas, please don't.
Ach so, ja.
Das war ja nur die Rolle des deutschen Verwaltungsbeamten, ja.
Ich glaube, die Behörden sind ja mittlerweile tatsächlich so weit, dass man da auch statt Herr oder Frau auch divers ankreuzen kann, oder? Ist das jetzt so mittlerweile?
Was auch eine fantastische Fremdbezeichnung ist, die niemand aus der Community für sich hat benutzt. Aber gut.
Naja, gut, das ist ja nicht eine Bezeichnung, das ist ja die Abwesenheit einer Bezeichnung, von daher.
Auf einigen Formularen kannst du das sicherlich, aber wenn du dort ins Büro reinkommst, wirst du so angesprochen werden. Wahrscheinlich.
Zurück zum Gendern. Ich finde es ja eigentlich wichtig. Aber ich bin mit diesem, insbesondere mit diesem Bin-I, bin ich echt unzufrieden. Weil, also zum einen singuläre, also im Singular fällt es ja so ein bisschen auseinander, weil auch die ganzen Adjektive und Artikel vor einem Wort auch noch gebeugt werden müssen und das dann auch noch gegendert zu machen, dafür gibt es nicht wirklich gute Konventionen. es macht halt Sprache komplizierter, was wieder Barrieren hinzufügt in die Kommunikation, die ich nicht okay finde. Und es ist ja nicht mal wirklich jetzt mal von so einem ganz schlechten, was ist das Gegenteil von deklarativ-linguistischen Ansatz her? Die Müllerin ist ja eigentlich in der ursprünglichen Verwendung des Wortes nicht eine Frau, die in einer Mühle arbeitet, sondern die Frau des Müllers. Und dass wir jetzt diese Art der Feminisierung für Berufsbezeichnungen verwenden, ist eigentlich voll echt nicht hilfreich. Und was ich mir, glaube ich, persönlich wünschen würde als gute Lösung.
Wir reden einfach ab sofort alle Englisch. Da gibt es keine gebeugten...
Das ist aber auch nicht barrierefrei. Und das ist auch schade, weil durchaus auch die deutsche Sprache Sachen ausdrücken kann, die Englisch nicht ausdrückt. Aber egal. Lehrer als maskuline Form, Lehro als neutrale Form, Lehrerin als feminine Form und Lehris als Plural. Das ist doch die ultimative Lösung.
Counterpoint. So in der Zeit, als meine politische Sozialisation damals stattgefunden hat, Größenordnung späte 2000er Jahre, war es eine Mega-Debatte darüber, wie jetzt genau gegendert werden sollte. Also ich erinnere mich sehr bildlich an die Satzung von einem Piratenpartei-Landesverband, ich glaube, es war Hamburg oder Berlin, wo man auf der Webseite so eine Auswahloption hatte, welche Genderform man jetzt haben möchte. Und dann hat sich das halt, ne, so mit JavaScript dann angepasst. Also je nachdem, ob man ausgewählt hat, irgendwie Gender-Sternchen oder Gender-Unterstrich oder Gender-Doppelpunkt oder
Eichhörnchen.
Eichhörnchen, ganz genau, ganz genau. Dass dann halt da auch sowas stand halt anstatt halt Mitglieder, Mitgliederin. Das gab es auch als Option, wie beides zu nennen, gab es dann noch so Mitglied-Eichhörnchen und sowas. Ne? Also ich weiß nicht, ob das halt als, warum da jetzt eine bewusste Parodie von der ganzen Sache noch mit drin war. Das war vielleicht der Kompromiss für die Leute, die das Gendern komplett überflüssig fanden, aber sei es drum. Dann so irgendwann gab es diesen Punkt, größenordnungsmäßig 2016, 17 würde ich jetzt mal schätzen, aber das ist jetzt auch nur aus der Rückbetrachtung, gab es diesen Punkt, wo ich diese Debatte nicht mehr gesehen habe so richtig, sondern wo es einfach anfing, dass sich irgendwie darauf geeinigt wurde, wir machen das jetzt einfach irgendwie. Und plötzlich ist es auch, naja, jetzt nicht in den Mainstream angekommen, im Sinne von, dass es plötzlich alle machen, das ist ja klar. Aber das ist dann halt auch plötzlich in Institutionen angekommen, ist so im Sinne von, auf Plakatwerbung sieht man jetzt plötzlich irgendwie sowas wie Informatiker-Doppelpunkt-Innen gesucht, ne? Und solche Sachen, also man sieht gegenderte Formen. Und nicht nur das MWD, was halt rechtlich irgendwie dann gefordert ist, sondern halt auch auf Werbeplakaten, die nicht unbedingt eine Jobstelle sind und sowas. Mhm. Man fing an, dass man es dann im Deutschlandfunk sah, dass Leute anfangen in der Sendung halt dass solche gegenderten Pluralbezeichnungen zu verwenden. Und das hatte ich dann doch irgendwie als wesentlich produktiver empfunden. Also dieses einfach machen, anstatt halt ständig über den akademisch besten Weg reden.
Ja, deswegen werde ich ja versuchen, einfach diese Lehrerie, Lehrerol, Lehrerin Formeln einfach mal zu benutzen und zu testen, ob es im Alltag funktioniert. Ist wieder so eine Gewohnheitssache und ich habe mich definitiv noch nicht daran gewöhnt.
Ja, das Problem ist ja auch, es ist nicht nur die Frage, ob es deine Gewohnheit ist, sondern es ist ja die Frage, ob es die Gewohnheit der Mehrheit wird. For better or worse, dieses sowas wie LehrerInnen hat, glaube ich, von allen Formen die größte Chance, tatsächlich allgemeine Akzeptanz zu finden, einfach durch sheer Exposition. Also einfach dadurch, dass es halt am meisten verwendet wird und dann halt irgendwann ins Sprachgefühl einsuppt.
Aber ich finde es dann cool, wenn so meine privaten eigenen Überlegungen auf einmal in Tweets von Fridays for Future auftauchen. Also ich habe noch eigentlich, also das ist gerade das erste Mal, dass ich irgendwie öffentlich darüber rede, aber ich habe letztens einen Tweet von Fridays for Future gesehen, wo sie von Klimaaktivistis gesprochen haben als neutrale Mehrheitsform und ich finde das gut. Ich finde auch so ein bisschen, also zum Beispiel insbesondere Mitglied. Das Mitglied ist ein neutrales Wort. Mitglieder und Mitgliederinnen ist irgendwie, warum? Das braucht nicht gegendert werden. Und bei so bestimmten Sachen wie so, keine Ahnung, Wache, Witwe, Gast, die sind halt irgendwie arbiträr.
Ja, Witwer ist aber schon eine relativ lang existierende Form.
Ach stimmt, da gibt es ja auch eine. Aber zumindest Wache oder Wache-Gast-Mitglied. so vom, die sind halt irgendwie arbiträr über Geschlechter verteilt.
Ja.
Und ich finde es persönlich okay, die nicht zu gendern, beziehungsweise auch komisch sieht, dann zu feminisieren. Aber so, so Berufsbezeichnung ist besonders, da bin ich wirklich unglücklich damit, dass es irgendwie der, der ER-Standard ist. Und mal gucken, ob das mit dem Lehro, Lehrin, Lehrer sich durchsetzt. Ich fände es lustig, weil es zumindest die Sprache auch kürzer machen würde.
Ja, gut, das ist jetzt, glaube ich, nicht das hauptsächliche Optimierungsfeature von Sprache. Bisschen Redundanz ist ja meistens auch gewollt in irgendeiner Form. Das ist ja der Grund, dass grammatikalisches Geschlecht überhaupt existiert, damit du aus einem Teil des Satzes nochmal Informationen rückschließen kannst auf einen anderen Teil des Satzes für den Fall, dass dir das Signal verrauscht ist. Das ist ja, warum sich Genus, also grammatikalisches Geschlecht, überhaupt erst entwickelt hat.
Vermutet man.
Ja, wir I-A-N-A-L, I'm not a linguist.
Wir werden sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Allerdings habe ich vor ein paar Wochen, glaube ich, auch gehört, dass da jemand die Forderung aufstellte, dass der Deutschlandfunk doch mal wieder damit aufhören soll. Ja? Also von daher, es ist noch nicht alles gut.
Ja.
We'll continue to fail forward.
Genau.
Wir werden uns weiter nach vorne scheitern.
Das ist jetzt eigentlich ja außerhalb des eigentlichen Themas Barrierefreiheit gewesen. Ich habe hier noch einen Abendgedanken, mit dem ich jetzt die Runde beschließen möchte, der mir so in der Vorbereitung dieser Sendung mal so lose gekommen ist, der vielleicht auch so ein bisschen Ansporn sein kann. Barrierefreiheit ist ja ein Thema, was wir, naja, zumindest in dieser Explizität, in dieser Klarheit nicht so oft im Penta-Radio behandeln. Ein Thema, was wir sehr oft behandeln, ist Datenschutz. Und mir ist aufgefallen, dass es da starke strukturelle Ähnlichkeiten gibt. Also Barrierefreiheit ist im Prinzip auch wie Datenschutz nach folgendem Muster. Manche Menschen bemühen sich sehr darum, dass Produkte oder Systeme oder Prozesse von vornherein passend dazu designt sind. Also der CCC ist eine Gruppe von Leuten, die sich darum bemühen, dass Produkte von vornherein datenschutzfreundlich sind oder auch angeschlossene Funkhäuser wie Digital Courage oder dergleichen. Genauso wie wir zum Beispiel mit Betalas jemanden haben, der sich um Barrierefreiheit explizit bemüht. Die meisten allerdings ignorieren diese Themen mehr oder minder. Ne, bei Datenschutz kennt man dieses klassische, ich habe doch nichts zu verbergen. Ne, oder dann wahrscheinlich das klassische bei Barrierefreiheit wäre dann sowas
wie, ich bin nicht behindert.
Ich bin doch nicht behindert, genau, ich bin doch normal. In Anführungszeichen. Und oder eventuell, wenn sie überhaupt über das Thema nachdenken, dann nur als Ausrede etwas nicht zu tun. Also nein, das können wir jetzt nicht machen wegen Datenschutz, können wir jetzt nicht irgendwie das Gutachten veröffentlichen, was zeigt, dass die Regierung Fehler begangen hat, weil das würde ja die persönlichen Daten betreffen von den verantwortlichen Politikern oder sowas.
Das habe ich aber bei Barrierefreiheit noch nicht gesehen.
Doch. Gerade jetzt, als wir diese Sendung hier vorbereitet haben, wollte ich einen Link zu dem Doodle rumschicken, was die TU Dresden mal entwickelt hat, der Stuhl für Datenschutz, wo sie ein datenschutzfreundliches Terminabsprachetool entwickelt haben. Und ich bin also auf die Seite gegangen, die ich gebookmarkt hatte, und da stand dann so, nee, aufgrund, weil dieses Produkt nicht hinreichend barrierefrei ist, muss es abgeschaltet werden. Moment, ich kann die...
Ja, ich habe das gehört.
Oh, nee, es ist tatsächlich wieder live. Oh, das ist ja geil. Bitte beachten Sie den Hinweis zur Barrierefreiheit. Unfortunately, Moment, warum ist das jetzt hier auf, kann ich das bitte auf Deutsch haben? Das Abstimmungswerkzeug DUD-POL entspricht leider noch nicht vollständig dem aktuellen Stand der Barrierefreiheit. Wir arbeiten aktuell an der Beseitigung der Mängel. Für konkrete Hinweise bezüglich nicht vorhandener Barrierefreiheit sind wir dankbar und werden diese bei unseren Entwicklungen berücksichtigen. Okay, das ist natürlich gut, weil vor einer Woche, buchstäblich, als ich halt ein derartiges Doodle aufsetzen wollte, stand halt noch da, nee, das Ding ist jetzt ganz abgeschaltet, weil die Barrierefreiheitsstandards nicht erfüllt sind. Ne? Und ich unterstelle den entsprechenden Verantwortlichen beim Institut für Systemarchitektur nichts Böses. Aber es hat mich doch sehr stark daran erinnert, wie immer dann Datenschutz vorgeschoben wird, um Dinge nicht zu tun, die eigentlich gut wären, wie in dem Fall, na ja, halt... wie es dann in dem Fall andersrum passiert ist.
Ich kann bestätigen, dass dieser Zustand existierte. Ich habe ihn auch gesehen.
Was wir aber auf jeden Fall auch festhalten können, eine Gemeinsamkeit ist, dass bessere Barrierefreiheit und auch bessere Datenschutz tatsächlich actually allen Menschen nützt.
Ja, ja, genau. Also das war das Ende hier dieser Parallele. Also wie gesagt, manche bemühen sich sehr darum, die meisten ignorieren das Thema oder verwenden es als Ausrede, um wichtige Dinge nicht zu tun. Und beides wird in der Allgemeinheit als ein Thema für einige wenige missverstanden. Also Barrierefreiheit halt nur für Personen mit Behinderungen, Datenschutz nur für Geheimnisträger zum Beispiel, wie Ärzte oder Anwälte oder sowas, und nicht als das Thema für alle, was es eigentlich ist. Und ich denke mal, das haben wir hoffentlich in dieser Sendung hinreichend dargestellt, dass uns das alle angeht in irgendeiner Form. Sei es einfach nur auf dem zeitlichen Horizont. Also wenn ihr jetzt irgendwie Softwareentwickler seid, baut jetzt die Software, die ihr gerne in 30 Jahren verwenden wollt, wenn ihr dann sehbehindert und mobilitätseingeschränkt seid und so weiter und so fort. Denkt da vielleicht heute schon dran.
Ja.
Dann machen wir jetzt einen Deckel drauf, damit ich nicht noch mehr zu schneiden habe.
Yeah.
Irgendwelche letzten Worte.
Was ihr auf jeden Fall machen könnt, versucht als Ally Menschen mit Behinderungen zuzuhören und auch bewusst meinungsstarken Menschen mit Behinderungen auf der Social-Media-Plattform eures geringsten Misstrauens zu folgen. Da kommt ihr an Informationen aus erster Hand, die ihr wahrscheinlich so im normalen News-Cycle auf der Tagesschau auch nicht unbedingt immer mitbekommt. Allein dadurch, dass es halt ihr mehr Aufmerksamkeit schafft für das Thema und den Leuten, die die meiste Ahnung davon haben und die es am meisten betrifft, ein Sprachrohr gibt und ihnen zuhört, habt ihr auch schon viel getan.
Und wenn ihr vielleicht selber mit einer Behinderung in irgendeiner Form zu tun habt und eure Geschichte erzählen wollt, dann steht euch auch das Penta-Radio als Plattform dafür offen. Meldet euch gerne bei pentaradio@c3d2.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, also unser E-Mail-Verteiler an alle, die hier an der Produktion der Sendung beteiligt sind. Ich weiß, wir sind auch nicht allzu gut darin, tatsächlich Gäste einzuladen. Wir haben so viele tolle Gäste, die wir gerne einladen würden. Unsere Organisation ist etwas chaotisch. Nomen est omen. Dass es jetzt diesmal mit Peter Lars noch ein zweites Mal geklappt hat, liegt daran, dass ich ihn buchstäblich direkt nach der letzten Sendung genervt habe, dass wir doch gleich einen Termin ausmachen. Und das hat dann zum Glück funktioniert. Ich werde jetzt nicht sagen, dass wir Besserung geloben, aber ich wünsche mir, dass wir es in Zukunft besser machen. Ich hoffe es, sagen wir es mal so.
Wir nehmen uns das alle ganz fest vor und damit...
Genau, das ist unser Vorsatz fürs neue Jahr. Nee, soweit sind wir noch nicht.
Ja, erstmal für den November können wir euch jetzt in die kalte Novembernacht entlassen. Bis bald.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.